Schönen guten Morgen. Halleluja. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasset uns freuen und fröhlich sein. Wir wollen einfach diesen Gottesdienst heute in der Gegenwart Gottes zubringen. Wir wollen die Herrlichkeit des Herrn erleben. Das ist das große Thema heute. Und wir wollen einfach Gott loben und preisen. Wir werden zusammen sein bis nach Mitternacht. Nein, wir werden noch Suppe essen hier und wir werden gute Zeit miteinander haben. Lasst uns Gott loben und preisen. Wir stehen auf. Preis Gott. Halleluja. Sag deinem Nachbarn noch guten Morgen. Guten Morgen. Halleluja. Gott lebt in seinem Heiligtum. Gott ist gut. Gott ist wunderbar. Preis dem Herrn. Okay, kommt nach vorne. Mach mal die Seite. Halleluja. Preis dem Herrn. Halleluja. Lob und Dank. So, was hast du? Fangen wir bei dir gleich an. Sonst musst du so lang stehen.
Ja, die vergangene Woche war ich in Mecklenburg, haben sie mich eingeladen zu evangelisieren. Und da fingen die Katastrophen an der Bahn in Hamburg. Im Berliner Hauptbahnhof musste ich umsteigen, nach Waren fahren. Nicht? Und das geht dann so runter und dann, bis ich das alles gefunden hatte und gefragt hatte, war der Zug weg. Und so ging das, 2 Stunden Waren und so weiter. Und dann bin ich nachher in Waren, die haben da komische, ich habe verstanden, wahre Liebe, und das heißt eigentlich Waren mit dem See, der dabei ist. Nicht? Bin ich wieder weiter, dann bin ich auf einmal in Rostock gelandet. So fing das an. Nicht? Naja, aber dann kam ich dann doch zurück und war da gut untergebracht. Ja, und dann ging es dann mit Kirchenleuten, war etwas ganz anderes, aber gut. Nicht? Und da wurden Besuchsdienst gemacht zu den einzelnen Leuten, und ihnen, mit ihnen Gespräch erstmal gesucht, und ob sie wirklich Jesus kennen und so weiter, nicht? Und dann klare Sache machen, nicht? Und viele Türen blieben zu, weil da vorher da die Zeugen Jehovas im Umlauf waren und die wollten sie nicht, nicht? Deswegen waren oft mühsam. Naja, und ich habe da eben den Herrn wieder ganz anders erfahren. Ich war so angewiesen auf seine Hilfe. Nicht, dass ich wirklich das Schlimme war, mein Koffer blieb in Berlin. Die Ute hatte den, die kam nicht bis zum Zug und ich bin schon abgefahren und weg war es. Und so hatte ich keine Tabletten, Blutdrucktabletten brauche ich wenigstens, nicht? War nicht. Und da ging es mir am Dienstag oder am Mittwochnachmittag so schlecht, ich dachte überhaupt, es geht nicht mehr. Ich wusste nicht, ob der zu niedrig oder zu hoch ist. Da habe ich dann wirklich geschrien, Vater im Himmel, so geht das nicht, komm, greife ein, rühre mich an, heile mich, nicht? Mach du meinen Blutdruck okay, 135 zu 75 und nicht. Und an einem Tag war es tadellos. Und von da an brauchte ich keine Tabletten mehr nehmen. Jetzt werde ich auch gar keine mehr nehmen.
Lob und Dank. Oh, Amen. Ist nicht gut? Amen. Man erlebt Gott. Wenn man mit dem Herrn geht, macht man ein Abenteuer nach dem anderen.
Das ist dann ganz praktisch, nicht? Und da habe ich auch nach Psalm 50, 15 und die Rufnummer Gottes einfach benutzt, nicht? Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Nicht? Und da fiel mir dann überhaupt nicht schwer, ihn zu preisen. Nicht? Halleluja, ja, du hast mich wunderbar. Ach, das Tolle ist, dann hatte ich Angst vor der Rückfahrt. Der Koffer sollte mir nachgeschickt werden. Und alles. Ach, jetzt muss ich mich abschleppen und dann mit vielen Bahnsteigen rauf und runter, obwohl da Rolltreppen ist, aber trotzdem, das dauert alles schrecklich. Habe ich mir vorgestellt, sage ich, hilf mir, Vater. Und dann haben wir die Brüder da beschlossen, da ist ein etwas jüngerer Bruder mit 64, aber auch graue Haare und weißen Bart. Und der bringt dich bis nach Hause. Mensch, das kann doch nicht wahr sein. Nicht? Ich hatte vorher so mit dem Vater, also ich weiß nicht, wie das gehen soll. Alleine schaffe ich das nicht. Nicht? Und haben die so geschossen und der hat mich tatsächlich bis zu Hause an mein Bett gebracht.
Lob und Dank. Gott segne dich. Vielen Dank für dein Zeugnis. Preis Gott. Ist Gott nicht ein guter Gott? Ich will dich tragen bis ins hohe Alter. Er wird durchgetragen, ist doch schön. So, was ist bei dir passiert?
2 Sachen, die aber miteinander zusammenhängen. Ich war Freitag auf dem Arbeitsamt. Nicht schön, aber muss sein, okay. Erstens, ich habe eine Chance gekriegt für einen neuen 1-Euro-Job für ein halbes Jahr. Preis den Herrn. Zweitens, in einem halben Jahr ungefähr habe ich die Möglichkeit, eine Stelle zu kriegen, die für mindestens 3 Jahre gültig ist. Amen, danke.
Preis Gott. Lob und Dank. Was ist bei dir?
Ich wollte Gott nur kurz loben und preisen, weil die andere Seite mich immer mächtig angreift jetzt. Aber wenn ich ihn anrufe, er macht immer so. Er ist so kreativ, er hilft mir immer wieder raus. Halleluja.
Lob und Dank. Preis dem Herrn. Und was Darfst du erzählen?
Ich möchte mich ganz doll bei dem Herrn, unserem Vater, bedanken. Ich bin am Dienstag fürchterlich gestürzt, habe mir 4 Zähne ausgehauen, die Lippe hing auf 6:30 runter, musste alles genäht werden. Und den rechten Arm konnte ich nur bis zum Ohr bewegen. Knie, Hämatom vom Feinsten. Dann habe ich sofort gebetet. Und dann hörte das erstmal sofort auf zu bluten. Das habe ich schon 2-mal probiert. Das funktioniert total, weil ich habe geblutet wie ein Schwein, weil das sind alles so Weichteile und da blutet es ganz furchtbar. Und dann war ich Mittwoch, Donnerstag hier bei Don Piper und dann habe ich so viel Segen bekommen und so viele Schwestern haben für mich gebetet. Huhu, ich kann meinen Arm wieder bewegen. Er ist wieder geheilt und dafür danke ich dem Herrn. Ich bin so glücklich, vor allen Dingen, dass ich bei euch sein darf und hier so lieb aufgenommen worden bin und immer wieder erfahre, wie gut unser Vater ist. Danke, Herr.
Segne dich. Was ist bei dir passiert?
Ich danke dem Herrn, dass ich heute wieder hier sein darf. Ich bin am Donnerstagvormittag von der Leiter gefallen. Ich bin zum Glück so gefallen, dass ich mir nichts gebrochen habe. Aber ich habe viele Prellungen und Zerrungen und blaue Flecke. Im Moment kann ich auch ein bisschen schlecht sehen, weil mein Kopf ist auch irgendwie, aber den habe ich nicht gestoßen. Ich konnte nur noch schreien, Jesus, weil ich aus dieser Klemme erst nicht rauskam. Und dann kam mein Hund an und tröstete mich. Und dann habe ich versucht, doch aufzustehen und das ging. Aber es ist eben immer noch nicht das Wahre. Aber ich freue mich, hier zu sein.
Amen. Danke. Und wir beten, dass Gott alles gut macht. Und wir beten, dass der Herr alles gut macht. Praise Gott, so wie bei unserem Bruder. Okay, was kannst du erzählen?
Ja, etwas Witziges würde ich sagen. Also ich denke, das ist natürlich sehr, als etwas zugleich sehr Ernstes, aber ich denke, dass man daran sehen kann, dass Gott jemand sein wird, wohl jemand ist, der sehr viel Humor hat. Und zwar habe ich seit 8 Jahren, würde ich sagen, einen ziemlich perversen Druck auf mich erlebt, einfach nur wegen der Tatsache der Fragestellung, ob ich nun Wissenschaftler sei oder nicht. Also liegt wahnsinnige Eitelkeit, Blödsinn. Also, und jetzt habe ich seit einer Woche eine Arbeit bekommen über die studentische Arbeitsvermittlung für Studenten, ganz bescheiden, auf dem Bau. Und diese Arbeit auf dem Bau, die ist für mich wie so ein kleines Paradies. Und die Bauarbeiter denken alle, der spinnt ja wohl, dass er unsere Bauarbeit als Paradies empfindet. Einfach nur deswegen, weil diese Schufterei mit Steinen, einem und dran, mal klug organisiert und so weiter und so fort, mich völlig außerhalb dieses Druckes hinstellt. Ich bin wirklich stundenlang außerhalb dieses Druckes. Und da fragt mich hier der Vorarbeiter, der mich auch noch anschnauzen darf, nicht, weil das ist für mich ein Paradies, dass er mich anschnauzt gegen diesen ganzen Scheißdruck, den ich erlebt habe. Weil das hat seinen Sinn, wenn er mich anschreit, weil es hat einen Sinnzusammenhang für eine nächste Handlung, die ich kapiere. Das ist konstruktive Kritik. Setze ich um und so weiter und so fort. Ich stehe gerade mit dem Druck, der da sinnvoll existiert, außerhalb eines bescheuerten Druckes. Und wenn er mich dann fragt, ist er nochmal 2 Stunden weiterarbeiten? Ja, 10 Stunden haben wir heute gemacht. Ja. Und das genieße ich jeden, eine ganze Woche lang mal wirklich, ich würde sagen, seit 8 Jahren bin ich durch einfach eine stinknormale Bauarbeit, 5 Tage lang hintereinander, und dabei kommt auch noch Geld rein, außerhalb von diesen blöden, eitlen Selbstaufbauspannungen. Ja?
Warte mal, du siehst, also heilsame Methode. Also wenn jemand Spannung hat, Druck hat, Probleme hat, geh auf die Baustelle. Nein, tatsächlich, finde ich gut. Da kannst du deine ganze Energie einbauen, Steine hochtransportieren und runterheben. Und dann denkst du auch viel mehr nach. Denkst viel mehr nach. Also ich denke, das ist so praktische Arbeit. Und du siehst am Schluss des Tages, was du gemacht hast. Das ist auch das Gute dabei. Okay, wir stehen auf und preisen Gott noch mit 1 oder 2 Chorussen. Halleluja. Christa, hast du ein Gedicht? Passend zu der Güte Gottes, dass der Herr wunderbar ist. Halleluja, Herr, ich preise dich. Keiner ist so wie du. Du bist so unvergleichbar, unvergleichlich. Lob und Dank.
O Gott, du lehrtest mich, auf eigenen Füßen zu stehen, mit geistigen Augen gen Himmel sehen. Du hast mich getragen, wenn ich krank war und schwach. Und schlief ich gar ein, riefst du mich wach. Du bist mein Quell, der ewig fließt und sich wie ein Strom über meine Seele ergießt. Das Feuer der Liebe, das in mir brennt, ist das Lamm Gottes, das man Jesus Christus nennt. Er ist meines Herzens Tempel, das ewige Licht. Wer ihm voll vertraut, verirrt sich nicht.
Keiner. Keiner lässt, der Herr lässt niemanden zuschanden werden. Er trägt dich durch. Preis Gott.
Dieses Land und alle Menschen, nah und fern, sollen erfüllt sein von deiner Herrlichkeit. Herr, und wir sehen uns nach dieser göttlichen Herrlichkeit heute Morgen. Erfülle unser Herzen. Halleluja, Halleluja. Amen. Wir singen noch einen Chorus und wir nehmen unser Morgenopfer auf. Gott möge alle Geber segnen. Ich freue mich immer wieder, dass wir das Reich Gottes bauen dürfen, dass wir uns beteiligen dürfen am Werk des Herrn, und wir möchten unsere Gaben bringen und Gott damit preisen. Wir singen noch einen Chorus und dann preisen den Herrn und bringen unsere Gaben nach vorne. Wenn du ein Gebetsanliegen hast, du darfst es in den Gebetskasten abgeben dem Herrn. Gib es nicht den Menschen deine Anliegen, sondern gib es Gott deine Anliegen ab. Amen. Preis Gott. Wir feiern deinen Sieg, Herr Jesus. Amen. Lass uns Platz nehmen. Die Kinder dürfen in die Kinderstunde gehen und ich wünsche den Kindern Gottes Segen. Wir feiern den Sieg. Weißt du, es ist interessant. Man kann im Ghetto sein, im Gefängnis sein und man kann siegreich sein. Das hängt davon ab, wie es dein Inneres eingestellt ist. Wenn du im Inneren Sieg hast, hast du überall Sieg. In den Sorgen, in den Problemen, in den Anfechtungen, in den Kämpfen, in den Stürmen, in den Schwierigkeiten. Du lebst im Sieg, wenn du den Sieg im Herzen hast. Praise Gott. Ich denke nur, die schönsten Lieder, die Gospellieder, die sind nicht irgendwo, oder Spirituals, die sind nicht irgendwo entstanden auf der Couch im schönen Wohnzimmer. Nein, die sind auf den Baumwollfeldern Amerikas entstanden. Und gerade hier in den Ghettos, in dem Nazireich, da war der Jackel ganz besonders. Und der war ein Spezialist, der hat die Nazi-Lieder genommen und immer jüdischen Text darunter gesetzt, und zwar Siegestexte. Siegestexte. Und man konnte ja nicht die Nazi-Lieder verbieten, im Ghetto zu singen. Aber die Botschaft war eine andere. Die Melodie war Nazi-Lieder, so Volkslieder, Wandervögel und was weiß ich alles. Aber der Sieg. Der Sieg, wir drücken den Sieg aus. Und deshalb lass dich nicht unterdrücken. Der Feind möchte deine Stimmung unterdrücken. Du solltest die Herrlichkeit Gottes sehen und die Herrlichkeit Gottes erleben. Heute Morgen ist mein Thema, ich sehe die kommende Herrlichkeit. Und ich möchte dir Mut machen, diese kommende Herrlichkeit zu sehen. Was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört, kein Herz geglaubt hat, das hat Gott für dich bereitet. Und du solltest jetzt schon auf dieser Erde, in diesem Ghetto singen, Jubellieder. Halleluja, den Herrn preisen und du kommst gut an. Ich möchte euch ganz herzlich einladen für Mittwoch. Mittwoch haben wir ein gutes Thema. Mittwoch, du bist bei Gott in guten Händen. Also, weißt du, mancher Arzt kann dir nicht helfen. Mancher Pastor, mancher Seelsorger, mancher Mensch kann dir nicht helfen, aber bei Gott bist du in guten Händen. Eine ganz tolle Botschaft, die musst du hören. Das gibt dir Vertrauen, das gibt dir Kraft, das gibt dir Mut, das gibt dir Kühnheit. Also, bei Gott bist du in guten Händen. Das Thema 16 Uhr am Mittwoch. Am Freitag, wieder ein Stück prophetisches Thema. Ich habe letzten Freitag über Russland gesprochen und Russland marschiert zum letzten Krieg. Das alles bildet sich so aus, wie es ausbilden soll. Hesekiel 38, Hesekiel 39, Gog und Magog, dass diese chinesische Horden und ganz Mongolei und alles, was Asien ist, ist groß im Kommen und zusammen mit Russland. Und diese Sache mit Kaukasus, Georgien, das ist nicht von ungefähr, dass gerade dort, gerade wo die Olympischen Spiele begannen, am selben Tag, fast zur gleichen Zeit, dass Russland einmarschiert ist in Georgien. Dort in Kaukasus begann die Völkerwanderung und so weiter, diese ganzen Völkerbewegungen. Und dort kommt es auch zu Ende. Und dort werden sie dann nach Israel ziehen, der Weg nach Israel, aber zuerst einmal diese ganze Aufmarsch, diese zwei Blöcke. Amerika sinkt zum Nimmerleins herunter, wirtschaftliches Amerika, Pleite, Bankrott und so weiter. Das sehen wir, also dieser, jetzt zum ersten Mal übernimmt Staat die Schulden, sogar die Finanzangelegenheiten und enteignet sozusagen die Banken. Also, und dann bildet sich Europa noch als die nächste große starke Macht, und Europa ist eine große starke Macht. Du solltest diese CDs anhören und so weiter, groß im Kommen. Man hat den Mittelmeerraum gebildet, und das ist interessant, ein Land ist nicht dazu, es sind 40 Länder dazugekommen und insgesamt jetzt 40 Länder zum europäischen Block, was dazugehört. Russland gehört nicht dazu, aber 40 Länder gehören dazu, außer Libyen. Libyen gehört nicht dazu. Aus verschiedenen Gründen. Und wir lesen beim Hesekiel, der vor 2500 Jahren prophezeit hat, du führst mit dir Libyen und Perser. Und weißt du, wer Perser sind? Iran. und du führst mit dir Libyen und Persien. Dieses Bild bildet sich mehr und mehr. Wir sind in der Endzeit und zwar weiter, als wir denken. Deshalb eile, rette deine Seele. Hör dir die Predigt von Freitag an, das ist das prophetische Thema. Und jetzt habe ich am kommenden Freitag wieder ein prophetisches Thema. Der große Crash hat bereits begonnen. Also bring dein Geld in Sicherheit. Kauf dir lieber Pudding, dann hast du was dafür. Gott hat mir gezeigt, der Tag wird kommen, wo dein Geld nichts mehr wert ist. Wie es einst bei diesen, wie der Reichsmarkt, dann kannst du nachher auf dem Flohmarkt deinen Reichsmarkt verkaufen und die Wände damit tapezieren. Der Tag wird kommen, dass man das, die Bibel sagt es auch, das Geld wird man auf die Straße werfen. Sogar das Gold wird keinen Wert mehr haben, mit Gold wird man nichts mehr anfangen können. Gold wird man auf der Straße werfen. Du musst nicht warten, bis im neuen Jerusalem Straßen aus Gold sind. Du wirst hier noch erleben, dass man Gold auf die Straßen wirft. Und gerade bei dem letzten großen Crash, 28, 29, da haben die Millionäre den Schmuck ihrer Frauen genommen und zum Spottpreis auf der Straße verkauft, damit sie wenigstens etwas noch zu essen haben. Zum Spottpreis. Gott, das wird alles auf der Straße liegen. Gott hat es gesagt, Gottes Wort geht in Erfüllung. Ich glaube, dem Wort Gottes mehr als alles, was die Politiker verzapfen. So, Samstag, 4. Oktober wird das Thema sein, schau nicht ängstlich in deine Zukunft. Kinder Gottes haben eine fantastische Zukunft. Weißt du, die Welt geht unter, Gottes Kinder gehen auf. Wir sind für die Zeit danach bestimmt. Die Welt geht bankrott und die muss bankrott gehen, weil Gott es so will. Und Gott wird die Erde reinigen von denen, die die Erde verderbten. Da gehört Stalin, Mao, da gehört Hitler, da gehören alle großen Politiker, die die Menschen belogen und betrogen und ausgelaugt haben. So, und dann am kommenden Sonntag haben wir zwei Gottesdienste. Um 10 Uhr zuerst einmal, sorge dich nicht um dein Leben, ich will Trost drüber bringen, denn das ist meine Botschaft. Tröstet mein Volk Israel. Ich wünsche Israel gesegnetes neues Jahr jetzt und die sollen gesegnet sein, denn jetzt fängt ein neues Jahr für sie an. Und hier auch für uns. Auch wir sollen nicht um unsere Zukunft sorgen, unsere Zukunft liegt in Gottes Hand. Dann am Sonntagabend, nächsten Sonntagabend und Montagabend, wir werden einen Gastsprecher haben aus England, Dr. Kate Jenkins aus Nottingham. Er hat eine ganz große Botschaft. Zuerst mal möchte er seine persönlichen Zeugnisse weitergeben, was er mit Gott erlebt hat. Und er wird aus seinem Leben erzählen, wie er die Gegenwart Gottes erlebt hat und wie man in der Gegenwart Gottes bleibt. Er ist durch viele Krisen und Tiefen gegangen und wird so seine Lebenserfahrung weitergeben. Und er wird uns zeigen, wie man Gott vertraut, wie er das gelernt hat als junger Mann, Mann im mittleren Alter. Und im direkten Dialog mit Gott, wie man da in Verbindung mit Gott kommt, wie man Gott anruft und Gott einem wunderbar hilft und heraushilft und dass Gott beständig zu uns spricht und dass wir Ohren haben sollen, dass wir seine Stimme hören. Das wird so die Botschaft sein, der kommenden Sonntagabend und Montagabend, nur zwei Abende, um 19 Uhr uns mitteilen wird. Also ganz herzlich eingeladen, nimm die Zettel mit, da steht alles Wissenswerte drauf. Mein Thema heute Morgen: Ich sehe die kommende Herrlichkeit Gottes. Ich sehe dein Reich kommen, dein Wille geschieht. Dein ist die Kraft, dein ist die Herrlichkeit. Ich sehe die Erhörung von Vater Unser. Und Millionen, Jahrhunderte, Jahrtausende lang haben die Christen immer wieder gebetet: Herr, dein Reich komme, dein Wille geschehe, dein ist die Kraft, dein ist die Herrlichkeit. Und irgendwann mal muss das Gebet erhört werden. Und das kommt. Und ich sehe es kommend. Und ich werde euch ein paar große Wahrheiten weitergeben, die Gott mir diese Tage gegeben hat. Die Bibel sagt, in seinem Licht sehen wir das Licht. In seinem Licht. Ich habe gestern ein ganz interessantes, wichtiges Thema auch über Reiki gesprochen. Viele Leute wissen nicht, was Reiki ist oder denken, das ist so harmlos. Es ist gar nicht so harmlos und so weiter. Weißt du, man kommt ins Jenseits, aber man kommt nicht durch die Tür ins Reich Gottes. Und in seinem Licht sehen wir das Licht. Horcht euch auch diese Predigt an, wird euch viel helfen. Ein Sterblicher kann Gott nicht sehen. Niemand, es sei denn, wir sind versetzt an himmlische Orte. Gott sehe nur Unsterbliche. Hast du schon die Unsterblichkeit in dir? Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stürbe. Nur Unsterbliche können Gott sehen. Sterbliche haben keine Ahnung von Gott. Nur geistliche Menschen können das Reich Gottes sehen. Nur Wiedergeborene, nur über solche hat der Tod, der andere Tod keine Macht. Nur die, die schon der Welt gestorben sind, die schon durch das Tal des Todes hindurchgegangen sind, die das System dieser Welt verlassen haben, die Glieder am Leibe Jesu Christi sind, die aus dem Machtbereich Satans entronnen sind, nur die sehen das Reich Gottes. In seinem Licht sehen wir das Licht. Wir haben gestern das Thema gehabt, der offene Himmel. Heute mache ich die Fortsetzung davon. Erst wenn wir durch die Tür, die Jesus Christus heißt, hindurchgegangen sind, sehen wir den Vater. Sonst sind wir nur religiös vorher. Solange du nicht durch Jesus hindurchgegangen bist, bist ein religiöser Typ oder Fan oder was das auch immer sein mag. Du beschäftigst dich vielleicht mit Jenseits, hast jenseitige Erfahrungen oder Nahtoderfahrungen oder welche auch immer, aber du bist und bleibst ein Randsiedler des Himmels. Du bist nicht im Himmel, im Reich Gottes, in das Reich Gottes. Nur über Jesus werden wir Gottes Hausgenossen und Bürger. Nur über Jesus, er ist der einzige Weg. Er ist der Zusammenschluss, die Vereinigung mit Gott, mit uns. Erst das bringt uns in die ersehnte Herrlichkeit. So wie der Vater und Jesus eins waren, so musst du eins mit Jesus werden. Und in dem Moment, wo du dich mit Jesus Christus vereinigst, bist du versetzt an himmlische Örter. In der Herrlichkeit zu leben, heißt es auch, in deine göttliche Bestimmung zu leben, dein Erbe antreten, die Erbschaft annehmen, die dir zusteht. Ich lese 2. Korinther 3, Vers 18. Und das ist die Einleitung für mich. Ich sehe die kommende Herrlichkeit. Und ich habe, heute Nacht ist mir ein Engel begegnet. Könnt ihr das sowas vorstellen? Und hat mir eine Botschaft gegeben, die müsst ihr euch nachher teilen. Eine Botschaft, wo ich mit hineingenommen worden bin. So Engel in meiner Größe stand neben mir in einer Versammlung auf einer Konferenz. So, ich erzähle euch nachher später. Aber hier 2. Korinther 3, Vers 18, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Da sehen wir mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Himmel. Nicht, wo Theorie ist, nicht, wo Philosophie ist, nicht, wo Theologie ist, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Nicht, wo eine fantastische Organisation oder Kirchenordnung ist, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Das sehen wir mit unverhülltem Gesicht, die Herrlichkeit des Herrn. Dabei werden wir selbst verwandelt, was wir sehen, und bekommen mehr und mehr Anteil an seiner Herrlichkeit. Je mehr du von Jesus siehst, desto Jesus ähnlicher wirst du, wie ein Chamäleon. Je mehr du in der Herrlichkeit Gottes kommst, du färbst ab. So ein Chamäleon nimmt immer die Farbe der Umgebung an. So, je näher du deinem Heiland kommst, desto ähnlicher siehst du dem Heiland. Und das gilt für alle Phasen deines Lebens, das gilt für Gesundheit, das gilt für Finanzen, das gilt für deinen Geist, das gilt für dein Gefühl, das gilt für alles. Durch das Sehen der Herrlichkeit Gottes werden wir verwandelt. Selig sind die, nicht sehen und doch glauben. Durch das Sehen der Herrlichkeit Gottes wirst du mehr und mehr verwandelt. Das geht ohne Stress, ohne Anstrengung, ohne dass ich jetzt, ich muss bekennen, ich muss aussprechen, ich muss immer wieder proklamieren. Ich muss nicht, ich muss nur den Herrn sehen und schon bin ich verwandelt, habe ich seine Färbung angenommen. Je mehr du vom Herrn siehst, desto mehr wirst du vom Herrn verwandelt. Und wir werden sein wie die Träumenden. Halleluja. Wir träumen von der Herrlichkeit Gottes. Die Leute sehen heute so wenig, so wenig. Die sehen zwar sehr viel Fernsehen, die sehen sehr viel Negatives, die sehen sehr viel Leid und Tränen und Krieg und Geschrei und so weiter, aber sie sehen so wenig von der Herrlichkeit des Herrn. Und wir müssen eigentlich Buße tun und beugen und sagen, Herr, vergib uns, dass wir uns mit so viel beschäftigen, das will ich sehen und da will ich dort sein und das will ich gesehen haben. Wir sollen die Herrlichkeit des Herrn sehen und staunen vor der Herrlichkeit des Herrn. Der Herr will sich an uns reflektieren, so wie der Mond hat kein eigenes Licht, aber es reflektiert das Licht der Sonne. Und zwar ganz wunderbar, dass die ganze Welt erhellt wird. Ich will ein paar Wahrheiten weitergeben, die Gott mir gegeben hat. Das hilft vielleicht dem einen und dem anderen. Wir haben zwar Krisen, und du hast Krisen. Jeder Einzelne hat Krisen. Und wir werden die Krisen in unserem Leben nie los. Du kannst machen, was du willst. Wenn du aus einer Krise rauskommst, kommst du in die nächste. Wenn du eine Rechnung bezahlt hast, kriegst du die nächste Rechnung serviert. Du kommst aus den Krisen nie raus, aus den Problemen nie raus. Aber aus jeder Krise machen wir einen Triumph. Und dazu sind wir bestimmt und von Gott erwählt. Aus jeder Krise machen wir einen Triumph. Jede Krise ist ein Sprungbrett zur Herrlichkeit Gottes. Jede Krise deines Lebens ist ein Sprungbrett zur Herrlichkeit des Herrn. In jeder Krise geschieht der Wille Gottes. Jede Krise führt dich zur Verwirklichung des Reiches Gottes. Jede Krise steigert deine geistige Potenz, deine geistige Kraft. Wird dein Horizont erweitert. Durch jede Krise wird dein Horizont erweitert. Deshalb du solltest Gott loben und preisen, hüpfen und tanzen. Je mehr Krisen du hast, desto näher kommst du dem Himmel. Geschwister, wir sind töricht, wenn wir uns an Krisen vorbeimogeln. Du sollst die Riesen wie Brot fressen. Da gehören die Krisen auch dazu, nur eine kleine Veränderung. Riesen und Krisen. Kolosser Kapitel 1, Vers 27. Durch die Krisen, durch die Gemeinde und so weiter, will er uns zeigen, was für eine unermessliche Herrlichkeit er für die Menschen aus allen Völkern bereithält. Er will uns zeigen, durch all diese Umstände, will uns zeigen, was für eine unermessliche Herrlichkeit, Triumph und Macht und so weiter uns verheißen hat. Die Herrlichkeit Gottes hebt das Grundwasser, den Grundwasserspiegel in deinem Leben, in deinem Glauben. Plötzlich, je mehr Probleme du hast, desto höher steigst du auf in die Region des Herrn. Wenn wir in der Lage wären, das Geistliche zu sehen, die unsichtbare Welt und das Reich Gottes, wenn wir Einblick in das Reich Gottes hätten, wie wir es nicht haben, würden wir erstaunliche Dinge erblicken. Das, durch das alles bringt mich Gott durch, das alles dient zu meinem Besten, das alles baut mich auf, das alles bringt mich Gott näher. Wir würden staunen und würden Gott danken. Viele Gläubige schauen immer nur rückwärts, was früher einmal war. Oh, das war wunderbar. Früher, damals. Und so weiter. Wir sollen nicht rückwärts schauen, sondern Gottes Kinder schauen immer vorwärts. Wenn Gott wollte, dass du rückwärts schaust, hätte er dir hinten auch ein Auge wenigstens gegeben. Oder dir so links und rechts so ein paar Spiegel anmontiert. Nein, er will, dass du vorwärts schaust in die Zukunft und nicht in die Vergangenheit. Deshalb, wir sollten nach vorne schauen und nicht nach hinten. Und zwar, vor uns ist der Herr. Unser Leben hat eine Bestimmung. Und ich darf dir eines sagen, du bist bestimmt für die Herrlichkeit und sonst für gar nichts. Deine Bestimmung ist die Herrlichkeit des Herrn. Wir sind zum Herrschen bestimmt, zum Leben bestimmt, zur Gesundheit bestimmt, zum Triumph bestimmt, zur Freude bestimmt, zum Sieg bestimmt. Und wir sollen mit Christus auf dem Triumphwagen hinten so schaukeln. Der Herr hält die Zügel fest in der Hand und wir, oh Herr, ich gehe mit dir mit. Wir sind für den Thron bestimmt. Und deshalb, du musst dich hier nicht so viel für das mit dem negativen Zeug und Plunder aufhalten. Das vergeht. Ist alles nur Staub und Dreck. Das Sichtbare wird vergehen, aber das Unsichtbare wird kommen. Und ich sage, und deshalb hat Gott mir gesagt, so real wie das Sichtbare ist, so real wird das Unsichtbare sein. Für die, die da glauben. So real wie heute das und alles, was du fasten und kneifen kannst, so real wie das ist, so real wird das Unsichtbare für dich und mich sein, wenn wir eins bei Jesus sein werden. Und so real ist das bereits, wenn du an Christus glaubst. Jetzt umgeben uns unsichtbare Welten und Wirklichkeiten. Nachher leben wir das alles nur noch aus. Wir werden unsere Träume und Visionen ausleben, Leute. Das ist die Herrlichkeit, die kommt. Deine Träume und deine Visionen, die du vielleicht hier nicht einmal verwirklichen konntest, nicht einmal zu denken wagtest. Wir werden unseren Glauben ausleben, unsere Hoffnung, unsere Gefühle, unsere Rechte. Hier hat dir keiner Recht gegeben. Im Gegenteil, man hat dich sogar noch entrechtet und dir deine ganzen Rechte dir gestrichen. Aber du wirst doch deine vollen Rechte ausleben. Deine Freude wirst du ausleben. Die daheimkommen, ihr Mund wird sein wie voll Lachens. Die Erlösten werden jubeln. Dort wirst du deine ganzen Kräfte ausleben. Und so unser Bruder auf dem Bau. Dort kannst du dich dann so richtig austoben. Dort werden wir unsere Einstellung so richtig ausleben. Die zukünftige Herrlichkeit, das übersteigt alles und übertrifft alles, was du hier unten kennst. In meiner Bibel heißt es, die Herrlichkeit des zweiten Hauses, das ist zwar auf den Tempel bezogen, aber das beziehe ich jetzt auf dich und mich und uns. Die Herrlichkeit des zweiten Hauses wird größer sein, als die Herrlichkeit des ersten Hauses war. Oder die Herrlichkeit des ersten Hauses war schon so gewaltig, dass der Heilige Geist die Kontrolle im Tempel übernahm und dass die Leute vor der Herrlichkeit Gottes nicht mehr stehen konnten. Und ich sage dir, die Herrlichkeit des zweiten Hauses wird so groß sein, dass du vor der Herrlichkeit des Herrn fliegst und nicht mehr liegst. Du fliegst vor der Herrlichkeit des Herrn. Gott hat große Dinge vorbereitet. Das zweite Leben wird herrlicher sein als dieses Leben, das du heute, jetzt und hier lebst. Gott hat Großes für seine Kinder vorbereitet und das entschädigt uns für alles, was wir hier auf dieser Erde aufgeben, uns geraubt und genommen wird und was wir hier verlieren unter Umständen. Wenn du sehen könntest... Und deshalb, je mehr du Jesus anschaust, desto mehr siehst du dieser großen geistlichen Wirklichkeit, desto ruhiger wirst du. Je mehr du Jesus siehst, wir sollten mal Bildmeditation betrachten, Jesus anschauen, Jesus bewundern, Jesus einfach vor Augen haben. Die Bibel sagt, Herr, ich habe dich immer vor Augen. Die meisten Leute haben keine Ahnung, was echte Meditation ist. Sich hinzusetzen und den Herrn anschauen, anstarren, vom Herrn hypnotisiert sein. Und ich sage dir, wenn du vom Herrn einmal hypnotisiert bist, dann sind die Leiden dieser Zeit nicht wert der Herrlichkeit. Und die meisten sind vom Herrn nicht hypnotisiert. Weißt du, so vereinnahmt, alles egal. Du fühlst keinen Schmerz,
Du fühlst kein Glück, du fühlst gar nichts mehr. Und das ist der Moment, wenn wir in der Herrlichkeit des Herrn sind, da sind keine irdischen Gefühle mehr, dann haben wir himmlische Gefühle, was kein Herz geglaubt hat. Darüber haben viele noch nicht gepredigt. Wenn du sehen würdest, wer hinter dir steht, dann würdest du ganz gelassen erleben. Wenn du sehen könntest, was dich erwartet, dann würdest du sagen, Herr, warum holst du mich jetzt nicht schon ab? Deshalb, wir müssen über unsere lieben Brüder und Schwestern, die heimgehen, nicht einmal traurig sein. Und wir sollten nicht schwarze Kleider anziehen, sondern goldene Kleider und silberne Kleider anziehen. Denn sie gehen in die goldene Stadt ein. Und wir sollen voll Jubel und Freude sein. Mir hat es gefallen, Graf Zinzendorf und Herrenhut, die Brüdergemeinde, da wo die Losungsbüchlein herkommen. Der ganze Saal ist alles weiß. Die Beerdigung, die Särge sind in weiß. Die Leute, die zur Trauerfeier gehen, die gehen alle in weiß. Warum? Weil für Kinder Gottes ist der Tod keine Trauer, sondern nur eine Standortsverwechslung, Veränderung. Und das, was Schöne dabei ist, da ist unten das Pult. Und vom Pult, wenn du von der Kanzel, ich habe dort gepredigt schon mal in Herrenhut, wenn du die Kanzel anschaust und die Tür aufmachst, da siehst du den Friedhof oben auf der Höhe. Das ist der untere Chor und der untere Chorgemeinde, die obere Gemeinde. Die singen auch schon in der Gemeinde, die haben den oberen Chor, die singen immer vor und die anderen singen ohne Liederbuch nach. So, wir preisen gemeinsam den Herrn und alles in weiß und schnurgeradeaus ist der Friedhof. Und dort liegt auch Graf Zinzendorf, ganz hoch oben. Und ich stand an seinem Grab und es hat mich fasziniert. Die Leute damals, das ist also schon ein paar Jahrhunderte her, haben wirklich diesen Glauben gehabt. Die haben sich nicht von der Tradition der Kirche sich prägen lassen. Schwarz, der Himmel kennt keine schwarze Farbe. Im Himmel ist alles Regenbogen, Herrlichkeit. Herrlichkeit, was kein Auge gesehen hat. Wenn du das sehen würdest, du würdest sagen, gesegnet seist du, wenn du jetzt bei Jesus sein kannst. Wenn du sehen könntest, wo du hingehst, wirst du viel glücklicher sein. Wenn du sehen würdest, was dich erwartet, würdest du ganz anders leben, ganz anders deine Prioritäten in deinem Leben setzen. Wenn du sehen würdest, was der Herr für dich vorbereitet hat, dann würdest du viel mehr in die Hände klatschen, viel mehr tanzen, viel mehr jubilieren, viel mehr optimistisch und positiv sein und du würdest sagen, hör mal mit diesem ganzen Geplärr und diesem ganzen Gejammer, das kann ich mir nicht anhören. Das kriege ich Kopfschmerzen. Weißt du, da kannst du das ganz anders abschütteln und ich höre nicht mehr. Warum? Weil ich habe ein wunderbares Zuhause. Es erglänzt mir von Ferne ein Land, hat ein Liederdichter einmal gesagt. Was kein Auge gesehen hat, es erglänzt uns. Dort an diesem kristallenen Meer. Gott geht nicht rückwärts, sondern Gott geht vorwärts mit seinen Kindern und seinem Volk. Und wenn du könntest glauben, hat der Herr zu Martha gesagt, wenn du könntest glauben, wenn du verstehen könntest, wenn du nur aufpassen würdest, wenn du in der Lage wärst, über deinen Horizont zu sehen, dann wirst du sehen, was Gott alles für dich bereitet hat. Ich sah die Herrlichkeit des Herrn. Und ich wünsche, dass du das heute spürst ein bisschen. Die meisten Leute, die trauen sich nicht zu. Sie sind ängstlich, eingeschüchtert von der Religion. Das darfst du nicht. Das darfst du nicht. Das darfst du nicht. Und weißt du, die ganze religiöse Gesellschaft immer, das darfst du nicht, das darfst du nicht, das darfst du nicht, das darfst du nicht, das darfst du nicht. Was darfst du dann überhaupt nicht? Du darfst bald nicht mal mehr atmen. Ich darf, Halleluja. Oh, ich darf Gott loben und preisen und ich darf guter Hoffnung sein. Ich darf Spaß, so wie unser Bruder sagte, Gott hat viel Humor. Ich darf lustig sein. Martin Luther sagte, wenn ich nicht im Himmel lachen darf, möchte ich gar nicht dorthin. Wenn da die Pfaffen verbieten würden, also pssst, andächtig sein. Nein, die Freude am Herrn ist und bleibt unsere Stärke, Leute. Viele Leute leben mehr von Verboten und so weiter als von Geboten. Immer verboten. Rasen. Weißt du, das Deutsche, das was die Ausländer wissen von Deutsch, wenn sie eingebürgert werden, das deutsche Vorschrift, deutsche Gesetz, Rasen betreten verboten. Betreten verboten. Immer, das ist das typisch Deutsch. Rasen betreten verboten. Die sind bekloppt. Rasen betreten verboten. Der liebe Gott hat für dich die Wiese gebracht. Und sie werden hüpfen wie die Mastkälber. Von wegen der Rasen betreten verboten. Aber du siehst, das sind die Frommen. Typisch deutsch. Rasen betreten verboten. Und ich sehe dann den älteren Bruder, der dann kommt. Das ist ein guter Christ. Ein Pietist. Was weiß ich, was für ein religiöser Typ der da war. Auf jeden Fall, der kommt und sagt, Vater, und du hast mir nichts gegeben. Du hast mir nichts gegeben, du hast mir nichts erlaubt, du hast mir nichts gegönnt, du hast mir alles vorenthalten. Und ein Lümmel da. Die meisten Gotteskinder wissen nicht, was ihnen zusteht. dir steht die Herrlichkeit Gottes zu. Der Vater sagt, was meines ist, auch dein. Sei nicht Knecht, sondern Sohn. Und nicht Sklave, sondern Sohn Gottes. Und freu dich, dass dir alles zusteht. Wir als Erlöste haben einen ganz anderen Status als diese Knechte. Du bist erlöst. Die Gnade Gottes hat dich befreit, befähigt und versetzt in einem ganz anderen Stand. Aber, lieber Vater, so was ganz was anderes als Herrgott, Allmächtiger, Allah oder was weiß ich, welche Namen du auch jetzt zitieren möchtest für die Gottheit. Was mein ist, ist auch dein. Jesus nennt seine Kinder, seine Nachfolger das Licht der Welt. Wenn wir erleuchtet sind, dann reflektieren wir die Herrlichkeit des Herrn. Ihr seid das Licht der Welt. Wer mich sieht, sieht den Vater. Wir müssen nur in der Gegenwart Gottes kommen und sonst strahlen wir aus allen Knopflöchern. Ich möchte eine Stunde, dass du hier auch etwas erlebst, was ein Bruder mal in der Friedrichstraße erlebt hat. Er war ein bisschen fetter, ein bisschen korpulent, die Knöpfe spannten so im Hemd. Und vor allem, wenn er sich dann die Hände noch ausstreckte, da habe ich gedacht, Mensch, reißt bald den Knopf ab. Und ich werde nie vergessen, dann steht er da. Die Gegenwart Gottes war wirklich im vierten Stock so wunderbar und so gegenwärtig. Und dann sagt er, oh Gott, oh Gott, oh Gott, hör auf zu segnen, ich platze. Wann warst du so weit, wo du gesagt hast, Herr, hör auf zu segnen, ich platze? Weißt du, wie wir meistens als Christen sind, Regen der Segen soll fallen, Tropfen der Gnade und was, so ein bisschen Niesel. Nein, wir brauchen kein Niesel, wir brauchen Ströme der Gnade, Halleluja. Und Jesus sagt, wer an mich glauben würde, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Nicht nur so ein bisschen Nieselregen. Ich brauche nicht Nieselregen, ich brauche die ganze Herrlichkeit Gottes, Halleluja. Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht zum Vater, der sieht auch den Vater. Ich gehe zum Vater und wenn ich zum Vater gegangen bin, werde ich euch alle zu mir ziehen. Jesus ist erhöht und er zieht jetzt alle zu sich. Der zieht dich. Und wenn du heute Morgen hier bist, bist du von Gott gezogen. Und er will dich erheben. Ich will ihn zu mir ziehen, damit er dort ist, wo ich bin. Wir sind dazu da, um Gottes Werk zu vollenden, Jesu Werk, das er angefangen zu vollenden, und dann raufzugehen zum Vater. Denn Jesu Ziel war zurück zum Vater. Zurück zum Vater. Und er sagt auch noch, wenn ihr hier schon unten seid, ihr werdet Größeres tun als das nach deiner Lebensübergabe. Hör mir gut zu jetzt heute Morgen. Nach deiner Lebensübergabe, in dem Moment, wo du Jesus Christus dein Leben übergeben hast, ist irgendjemand da, der das getan hat? Wenn du da bist, okay, Gott segne dich. Aber wenn du dein Leben Jesus übergeben hast, von dem Moment, von dem Augenblick, pass gut auf und dann hör auf, das andere Leben zu leben. Dein Leben, dann lebst du nicht mehr dein Leben, sondern sein Leben. Da arbeiten wir nicht mehr für uns, dann arbeiten wir für ihn. Ich habe mein Leben ihm übergeben. Da leben wir nicht mehr für die Welt, für die Menschen drumherum, da leben wir für ihn. Dann interessieren wir uns nicht mehr für die Menschen hier, sondern wir interessieren uns für Gott dort. Weißt du, so viele Leute schauen aufs Klima, schauen auf den Knut, schauen auf allen möglichen Hinz und Kunz und Müller und Meier. Und du sollst auf Jesus schauen, denn wir sind für ihn da. Der Knut kriegt auch noch seine Streicheleinheiten. Da musst du keine Angst haben wegen dem Knut und sagen, dass der zu kurz kommt. Aber du kannst erst richtig der Schöpfung Gottes, den Menschen in deiner Umgebung dienen, wenn du Gott dienst. Und deshalb, du kannst der Welt nicht dienen. Und deshalb siehst du, mein Leben ist so fruchtlos und so erfolglos und so ungeschickt und so weiter. Weil du nicht Gott dienst. Du musst Gott als Nummer eins in deinem Leben haben. Das ist das große Geheimnis. Suche Jesus und sein Licht. Und er hat ganz konsequent die Werke seines Vaters ausgeführt. Und er wollte nicht den Menschen dienen und hat auch gar nicht versucht, den Religiösen erst recht gar nicht zu dienen, den Pharisäern, hat sich gar nicht einmal auf eine große Diskussion mit ihnen sich eingelassen. Er tat nicht, was der Teufel wollte. Im Gegenteil, er hat den Teufel davon gejagt. Und unser Auftrag ist, den Teufel davon zu jagen, egal wo der auftaucht. Und ihm keinen Gefallen zu machen und nicht einmal nichts vor ihm zu machen. Er beugte sich nicht einmal. Und er ließ sich auch nirgendwo von ihm einspannen. Und das ist unser Auftrag. Wir sollen in seine Fußspuren weitergeben. Die Herrlichkeit des Herrn. Ich sehe in der Vergangenheit, Gott hat Jesus uns geschenkt und wir müssen nicht zurückfallen und so weiter zurück, sondern wir dürfen nach vorne schauen. Wir dürfen von diesem Vater lernen. Dieser Junge kam nach Hause und sagt, Vater, ich habe gesündigt, und schon von dem Moment wird ein neues Kapitel in seinem Leben geschrieben. Viele haben keine Ahnung, wie großartig ihre Berufung sind. Die denken, also ich diene, ich muss immer arbeiten. Also das Leben ist so schwer, oh Herr, und stöhnen und jammern. Ich habe keine Zeit. Du hast keine Zeit, weil deine Zeit nicht Gott gehört. Wenn deine Zeit Gott gehört, hast du die Ewigkeit zur Verfügung und du weißt gar nicht, was du mit der Zeit anfangen sollst. Das ist ein Geheimnis. Die meisten Leute, die sagen, ich habe keine Zeit, sind Lügner. Die dienen sich selbst oder dienen anderen, aber sie dienen nicht Gott. Wenn du Gott dienst, hast du Zeit in Überfluss. Die steht die ganze Ewigkeit. Und du weißt, und du wirst von Gott ergänzt, du wirst von Gott in einem richtigen Platz, im richtigen Moment. Du bist immer im Kairos und du bist immer du bist im Rema. Du tust immer das Richtige, wenn du mit Gott lebst. Es ist so wichtig, dass du lernst, mit Gott zu leben, aus der Güte Gottes. Nicht zurückschauen nach vorne. Und du sollst auch nicht rückfällig werden ins Altertum oder in Hellenismus oder irgendwelche ins Heidentum. Nein, du schaust nach vorne. Ich möchte Gott gefallen mit allem, was in mir ist. So, die Herrlichkeit. Seine Güte ist alle Morgen neu. Ist das nicht wahr? Alle Morgen neu. Komm raus aus dem ganzen verrosteten, verkorksten, verdorben, verkehrten, verfallenen Stand der Dinge heraus. Komm raus, lass sie befreien. Und weißt du, wie Gott mir geholfen hat? Ich sage dir ein paar Geheimnisse. Diese Art fährt nicht aus als durch Beten und Fasten. Als ich gefastet habe und gebetet habe, habe ich Gott ganz neu entdeckt. Ich sah seine Herrlichkeit, das ist mein Thema. Fasten und Beten öffnet dir den Himmel. Fasten und Beten öffnet dir den Himmel. Also wenn du etwas von Gott haben möchtest, versuch nicht etwas zu machen. Gib dich Gott nur hin. Stell dich nur Gott zur Verfügung. Fasten und Beten versetzt dich in eine andere Region. Du wanderst plötzlich aus, wenn du fastest. Du steigst aus in eine andere Welt. Fasten und Beten gibt dir eine neue Orientierung, eine neue Ausrichtung in deinem Leben. Der verlorene Sohn musste zum Fasten gebracht werden, damit er nach Hause kommt und die neue Dimension des Lebens entdeckt. Dem wurde nicht erlaubt, Schweinefraß zu fressen. Und als man ihm verwehrte und der Magen knurrte und er fasten musste, Zwangsfasten war das. Und manchmal legt Gott uns Zwangsfasten auf. Da schmeckt dir nichts mehr, bekommst nichts mehr oder gibt es nichts mehr und so weiter. Vielleicht muss das alles kommen, damit die Menschen aufwachen. Und als es so ein Zwangsfasten da war und er nichts mehr bekam, dann sagte er, oh, guck mal an, mein Vater hat doch Brot die Fülle. Und was tue ich hier? Was suche ich bei diesem Schweinebau? Ich will nach Hause. Geschwister, die Not wird anheben und die Menschen werden plötzlich Sehnsucht bekommen, nach Hause zu gehen. Die Welt wird den Tod suchen und nicht finden. Wir brauchen keinen Tod, weil wir schon der Welt gestorben sind. Wir sind schon der Welt gestorben. Und so, aber dieser Sohn sagt, ich will mich aufmachen zu meinem Vater gehen. Und in dem Moment, wo er sagt, ich werde dem Vater sagen, Vater, ich habe gesündigt vor dir und dem Himmel. Das war diese große Wende in seinem Leben. Und Geschwister, wenn wir uns vor Gott demütigen, wenn wir uns vor Gott stellen und sagen, Vater, wir sind eigene Wege gegangen, wir haben nur Materialismus, nur dem Konsum gedient und wir haben nur unseren Bauch zu füllen versucht, das ist uns jetzt nicht mehr vergönnt, das haben wir nicht. Aber jetzt, Herr, du bist unsere Hilfe. Und ich kann euch sagen, es kann sein, dass plötzlich Brötchen auf den Bäumen wachsen, so wie eins bei den Israeliten Manna auf den Termisken gewachsen ist. Plötzlich, die mussten nur noch zupfen und einstecken und nach Hause gehen und die Tagesration war fertig. Wir werden Wunder erleben. Plötzlich kommen die Wachteln, die musst du nur schnappen und einfangen. Wir werden Dinge erleben und Gott hat mir gesagt, und das steht dazu, dass Gott mir das gesagt hat, denn Gottes Volk, Gott ist brennend drauf scharf und er hat abgesehen, er möchte sein Volk, seine Gemeinde. Israel hat die Wunder Gottes erlebt. Die Gemeinde des Herrn hat nicht diese Wunder erlebt, was Israel erlebt hat. Und auch die Welt soll die Wunder Gottes erleben, wie Israel einst beim Auszug erlebt hat, dass Gott sein Volk auf übernatürliche Art und Weise versorgt. Und die Gläubigen, die wirklich anständig mit Gott leben und wandeln, die werden auf übernatürliche Art und Weise versorgt. Die werden von einer Wolke bedeckt. Die werden durch Deutschland, durch Europa, durch Russland und China und weiß ich sonst noch was, die werden wandeln und die werden sein wie die Träumenden. Gott will sein Volk, die aus den Nationen, Juden haben ihre Erfahrung mit Gott gehabt, aber jetzt sollen die Nationen auch ihre Gotteserfahrung werden. Und das Volk, das er nachher aus dem Norden bringt, das wird größer sein, was die Welt noch nie gesehen hat. Und alles, was in der Endzeit passiert ist, die Welt hat sowas noch nie gesehen, wie Gott Tausende, der 2 Millionen so durchgebracht, damals, er bringt 2 Milliarden durchaus, kann er durchaus durchbringen, auf eine wunderbare Art und Weise. Wir stehen vor großen Ereignissen, just in time. Und du wirst stehen und sagen, wie mag das zugehen? Und ich sagte, du brauchst nicht glauben. Diejenigen, die nicht glauben, die werden sehen und nichts davon essen. So wie der Mann in der Bibel, dieser Soldat, der da gezweifelt hat. Ein Zweifler wird nichts von Gott bekommen. Für Zweifler hat Gott nichts übrig. Für Zweifler gibt es keine Verheißung. Du wirst sehen und doch nicht essen können. Du wirst riechen und doch nicht essen können. Und das war. Und er wurde zertrampelt. Und dann hat Brötchen nur noch 2 Cent gekostet. Das war damals noch sehr billig. Plötzlich, Gott kann plötzlich wirken und er wird ganz plötzlich wirken. So wie jetzt diese Krise kommt und die Krise muss kommen, damit die Herrlichkeit Gottes kommt. Gottes Herrlichkeit kann nur über Krisen kommen. Das ist der einzige Weg. Wenn das Natürliche abstirbt, hat der Herr mir in der Vorbereitung gesagt, wenn das Natürliche abstirbt, lebt das Göttliche auf. Wenn das Sichtbare vergeht, kommt das Unsichtbare. Wenn der äußere Mensch abbaut, wird der innere Mensch aufgebaut. Die kommende Herrlichkeit, von der Gott mir hier heute gezeigt hat und wovon ich heute spreche, ist, Gott nimmt uns in seine Arme. Gott hat mir so ein wunderbares Bild gezeigt. Und alle seine Kinder werden auf seinen Armen getragen. Er wird seine Erlösten heimtragen. Du wirst nicht mal heimlaufen müssen, Bruder, Schwester. Das Großartige ist, was Gott für dich und mich bereitet, er wird uns heimtragen. Er wird uns auf seine Arme nehmen. Er wird uns entreißen aus diesem Chaos und diesem Kessel, brodelnden Kessel dieser Welt. Er wird uns entreißen. Er wird uns umgeben und du wirst den Atem Gottes spüren. Und an dem musst du dich jetzt schon ein bisschen gewöhnen, den Atem Gottes, die Gegenwart des Herrn. Seine Liebe wirst du genießen. Das Geheimnis der kommenden Herrlichkeit ist, dass du in den Armen Gottes sein darfst. In seiner Hand. Er hat uns in seiner Hand gezeichnet und niemand wird uns aus seiner Hand reißen. Du wirst in seiner Hand genommen und du wirst durchgetragen. Und niemand wird sich trauen, dich aus der Hand Gottes zu reißen. Kein Dämon, kein Teufel, kein Antichrist, kein falscher Prophet, niemand. Die werden großen Bogen um Gott machen. Gott wird dich heimtragen. Du bist in den Händen Gottes eingraviert. Das ist das Gewaltige, das ist das Geheimnis, von Gott getragen zu werden. Du musst nicht laufen. Wenn du läufst, machst du deine Füße wund nur. Du musst nur auf den Herrn warten, auf den Herrn schauen, mit dem Herrn verbunden sein. Deshalb ist es so wichtig, Geschwister, diese Herrlichkeit Gottes jetzt schon in seinem Leben zu haben. Dich an Gott gewöhnen. Dich an Gott gewöhnen. Dich gewöhnen, mit Gott zusammenzuleben. Dich jetzt schon gewöhnen, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Du musst dich jetzt schon gewöhnen, Zeit für Gott zu haben. Das ist die Gewöhnung. Jetzt schon was Gott abgeben, den Zehnten wenigstens. Jetzt sich Zeit für Gott zu nehmen. Du musst dich gewöhnen. Der Teufel hat uns von Gott abgewöhnt. Die materialistische Welt hat uns von Gott so abgelenkt. Wir haben nicht Gott verloren, wir sind abgewöhnt worden. Weißt du, immer mehr vorenthalten. Ach, das macht der Priester schon, du musst nicht beten, das machen schon die Priester. Dann, wie bei Katholiken, die Frau geht in die Kirche, der Mann kann ins Wirtshaus gehen. So, die Frau betet, es reicht schon, wenn die Frau betet, also das ist mir vollkommen genug. So denken Katholiken in Bayern. Also, ich weiß nicht, wie die hier in Berlin denken. Und so weiter. Die machen das schon alles. Nein! Und so hat der Teufel die Menschen von Gott abgewöhnt. Der Teufel hat den Menschen abgewöhnt, dem Herrn den Zehnten zu geben. Das macht alles so die Bank. Weißt du, das wird vom Konto abgebucht, die siehst du gar nicht. Es ist so wichtig, dass du siehst, dass plötzlich nur noch 9 Haufen übrig blind sind. Also, und ein Haufe gehört dem Herrn, der Zehnte. Und so weiter. Aber wir haben uns abgewöhnt von der geistlichen Realität. Und jetzt ist für uns Gott gewöhnungsbedürftig. Jetzt ist Gott für uns gewöhnungsbedürftig. Der verlorene Sohn ist auch nicht verloren gegangen, hat sich von Gott vom Vater abgewöhnt. Und du musst wieder ganz neu zum Vater finden. Und wenn du dich wieder an Gott gewöhnt hast, und deshalb haben wir Freitag Gottesdienst, Samstag Gottesdienst, Mittwoch Gottesdienst, Sonntag Gottesdienst, Sonntagabend noch womöglich Gottesdienst. Weißt du, du bist schon so an Gott gewöhnt, an Gottesdienst gewöhnt, an Gemeinde gewöhnt, an Lobgesang gewöhnt. Also mir fehlt es, wenn ich nicht im Gottesdienst bin, dann denke ich, was ist heute für ein Tag überhaupt? Was ist heute für ein Tag? Aber weißt du, der Teufel versteht einen zu abgewöhnen. Fernsehprogramm, heute kommt Fußball, heute kommt Olympia, dann kommt dieses, dann kommt jenes und so weiter. Und du hast keine Zeit für Gott. Der Teufel ist so ein Spitzbub, der die Menschen abgewöhnt von Gott. Und es ist Essen wichtiger, es ist der Besuch wichtiger und so weiter. Da kommt alles. Immer wenn du zum Gottesdienst willst, versucht der Teufel was in die Quere zu schicken. Das Auto springt nicht an. Oder die U-Bahn ist dir vor der Nase weggefahren. Oder kein Bus kommt. Oder da ist Marathonlauf. Da kommst du nicht durch wieder. Und immer ist irgendetwas los, damit du dich von Gott abgewöhnst. Also ich kenne. Ich kenne den Teufel sehr gut. Ich habe ja jeden Tag mit dem zu kämpfen. Und deshalb, um die Herrlichkeit zu bekommen, je mehr wir den Herrn sehen, desto mehr gewöhnen wir uns an ihn, unsere Augen. Weißt du, wenn zum Beispiel ein Licht, helles Licht aufleuchtet, das Auge ist erstmal, da machst du die Augen zu, aber dann machst du nach und nach die Augen auf und du gewöhnst dich an das Licht und das helle Licht macht dir gar nichts mehr aus. Du musst dich am Licht Gottes gewöhnen. Du musst am Geist Gottes gewöhnen. Du musst am Glauben dich gewöhnen. Du musst am Wort Gottes dich gewöhnen. Du musst dich an der Herrlichkeit Gottes gewöhnen. Das ist etwas gewöhnungsbedürftig. Dann lebst du nicht mehr wie ein Bettler. Dann lebst du nicht wie ein mühseliger und Beladener. Dann lebst du ganz anders. Dann sagst du, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Egal, rutscht mir alle Pucken runter. Da kann kommen, was da will. Da kann der Tod an der Tür klopfen und sagen, komm mal her, mein Herr, was willst du von mir? Und so weiter. Und dann kannst du mit ihm verhandeln, kannst sagen, jetzt kann ich nicht, habe keine Zeit für dich, ich muss noch das und das erledigen. Ich kann jetzt noch nicht sterben. Ich habe noch nicht meine Berufung erfüllt. Menschen, die ihre Berufung kennen und wissen, dass sie von Gott berufen sind, die überleben 2-3 Mal ihren Tod. Und ich sage das. Wenn du weißt, ich bin von Gott berufen, ich muss noch nach Rom, ich muss noch dem Kaiser mein Zeugnis abgeben, ich muss noch ein paar Briefe schreiben, die habe ich noch nicht geschrieben, da kann sich diese Wisper festbeißen und noch so giftig sein, wie sie will, du schleuderst sie ins Feuer und rennst weiter. Das war Apostel Paulus nach dem Schiffbruch. Aber wenn du keine Berufung in deinem Leben hast, sogar eine Stechmücke bringt dich ins Grab. Sogar eine Stechmücke. Und eine Kastanie, die dir auf den Kopf fällt. Und du bist schon im Himmel. Das geht schneller, als du denkst. Aber wenn du, und das war mir beim Don Piper so groß, weißt du, der hat plötzlich seine Berufung im Rollstuhl, im Krankenbett, hat er plötzlich nach Jahren, der hat lange Zeit nichts getan und hat gesagt, was soll das alles, was soll das alles bezwecken und was soll das alles bewirken. Aber als er seine Berufung erkannte, stand der Mann auf und ich sage euch die Wahrheit, Geschwister, viele wissen es nicht, dieser Bruder nimmt Morphium. Denn er sagt, sonst halte ich die Schmerzen nicht aus. Und ich lasse mich von Schmerzen nicht unterkriegen. Und er sagt, ganz schlimm ist es bei mir, wenn Wetterumschwung ist. Weil so viele Leute, die denken, oh, der Herr muss heilen, der Herr muss machen. Nein, du musst dem Teufel die Hörner zeigen. Und musst sagen, nein, ich lasse mich nicht unterkriegen. Ich habe eine Bestimmung. Ich muss noch Menschen trösten, denen es dreckiger geht wie mir. Ich muss Menschen aus der Grube heraushelfen. Ich muss Menschen ermutigen, das ist mein Auftrag. Und deshalb kann ich mich mit dem Zeugs da nicht aufhalten, was du mir anbietest hier. Und du wirst sehen, wie leicht sich das lebt, wenn du eine andere Einstellung, wenn du in der Herrlichkeit lebst, eine andere Einstellung hast. Und deshalb Gott ist gewöhnungsbedürftig. Und ich sag dir, diese Gewöhnungsbedürftigkeit wirkt sich noch anders aus. Plötzlich, und wenn dein Leben Gott übergeben hast, plötzlich bedient er dich. Plötzlich besucht er dich. Plötzlich ruft er dich an. Du musst nicht ihn anrufen, sondern er ruft dich an. Er teilt dir die Aufträge und so weiter. Er bringt dir den Fingerring und das beste Kleid und den Ochsen. Es wird euch gegeben, sagt uns die Bibel. Und solches wird euch zufallen. Plötzlich lebst du in einer anderen Art und Weise. Du musst nichts mehr nehmen und stehlen und rauben und plündern. Nein, es wird dir gegeben werden. Es fliegt dir zu. Du musst nicht mehr fragen. Sondern du weißt es plötzlich. Weißt du, in dem Augenblick, wo du in der Herrlichkeit Gottes bist, fragst nichts mehr. Leute, die immer fragen, was ist der Wille Gottes, die sind nicht in der Herrlichkeit Gottes. Die sind nicht in der Gegenwart Gottes. Immer, Bruder, was denkst du, was soll ich dann? Wenn du im Herrn bist, hast du Entscheidungskraft, Entscheidungsfähigkeit. Du sagst ja oder nein, kannst dich ganz schnell entscheiden. Dann musst du nicht warten, zuerst mal 3 Nächte drüber schlafen. Das kannst du mit einem Schlag tun, weil der Herr ist dein Ratgeber, Wunderrat, ewig Vater. Leute, in der Herrlichkeit Gottes zu leben, ist mehr als nur, ich glaube an Vater, Sohn und Heiligen Geist. Dann musst du dich auch nicht mehr sorgen und Kopf zerbrechen, wie geht's weiter? Das predige ich die nächsten Tage. Du musst dich auch nicht verteidigen. Der Herr sagt, ich will für dich streiten. Das ist also, in der Herrlichkeit Gottes zu leben, ist ein anderes Leben. Du musst nicht mehr kämpfen. Er hat für dich schon gekämpft. Das ist alles, du lebst nur noch vom vollbrachten Sieg. In der Herrlichkeit Gottes, da hat der Vater das Sagen. Das ist noch eine andere Stufe. Jetzt, ich gebe es ein bisschen höher, so die nächste Oktave. In der Ewigkeit hat der Vater das Sagen. Er spricht für dich, so wie beim verlorenen Sohn. Der verlorene Sohn muss sich nicht verteidigen und sagen, Bruder, komm mal her zu meinem Vete. Der Vater legt Fürsprache ein. Da musst du nicht bitten, Herr, bring mir das und das. Nein, der Vater geht hin und bringt das und das, was du alles brauchst. Dass du schön eingekleidet bist, dass du gut in Form bist. Der Herr gibt dir das Format, das nötig ist für dein Leben. Er bekennt sich zu dir und du bist nur ein Genießer. Weißt du, du kommst und das ist ein fetter Ochse. Oh, sowas habe ich schon lange nicht mehr gegessen, den Ochsen. Halleluja, nichts für Vegetarier. Die sollen draußen bleiben. Hier, dieser fette Ochse, halleluja, diese so schöne Kleider habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Und so weiter, der ist ein Genießer, ein Zuschauer. Er lässt alles so über sich ergehen. Wenn du in der Herrlichkeit Gottes bist, dann lässt du alles so über dich ergehen nur noch. Alles nur über dich ergehen. Der Vater entscheidet für dich, der Vater gibt dir alles und der Vater dient dir, der Vater macht es. Du lässt dich beschenken. Du bist ein Liebling Gottes. Und deshalb, Geschwister und Freunde, ist der wahre christliche Glaube eine Erlebnisreligion. Eine Erlebnisreligion, was kein Auge gesehen hat. Das übersteigt alle deine Sinne. Du kriegst sogar einen neuen Beruf. Und weißt du, was dein neuer Beruf sein wird? Stauner. Oh. Du wirst nur noch ein Wort im Himmel kennen. Oh. 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 Das ist dein neuer Beruf in der Ewigkeit. Stauner. 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 Dein neuer Beruf. Und guck mal, die Wunder, die Jesus staunt. Und sie staunten alle und priesen Gott. Du wirst also Gottpreiser sein. Gottlob. Du wirst Gott loben. Das wird unsere neue Berufung sein im Himmel. Das ist, wenn du die Herrlichkeit Gottes bist. Oh. Oh. Du wirst Wunderer. Genießer. Das sind deine neuen Berufe, die du im Himmel haben wirst, so Nebenbeschäftigungen. Staune, Wunderer, Genießer, Preiser und so weiter. Denn das, was Gott alles dir in dein Leben durch seine Herrlichkeit hineinlegt, das übersteigt Bitten und Verstehen. Und er gibt ein gerüttelt und geschüttelt Maß. Und meine Bibel sagt noch, er gibt den Seinen sogar im Schlaf. Wenn Gott mit dir ist, ist er sogar im Schlaf bei dir aktiv. Ich muss noch ein paar Gedanken, bevor ich zu meiner Botschaft komme, was mir wichtig ist, was Gott mir heute, was der liebe Heiland oder der Engel des Herrn mir heute Nacht gesagt hat. Ich sah die Herrlichkeit des Herrn. Wenn du im Geist anfängst zu leben und in der Herrlichkeit Gottes anfängst zu leben, lebst du ein ungewöhnliches Leben. In dem Moment, wo du Ja zu Jesus sagst, gehst du auf ein Abenteuer ein, lässt dich auf etwas ein, lebst nicht mehr normal, lebst nicht mehr natürlich. Lebst nicht mehr menschlich. Und ich darf dir sagen, die Kennzeichen dafür sind, Gott führt dich ins Feindesland. Als Jesus aus dem Wasser rausstieg, weißt du, wo er landete? In der Wüste. Und er landete bei den Menschen, die vom Satan überwältigt waren. Alle Krankheiten und so weiter. Er heilte sie, Matthäus 8, da wimmelt es nur noch. Von Kranken, Krüppeln, Behinderten etc. Wenn du anfängst, im Geist zu leben und der Geist Gottes Kontrolle über dein Leben übernimmt, landest du im Feindesland. Deshalb habe ich von Krisen euch gesagt. Leute, es geht von Krise zu Krise. Du bist auf einem Eroberungsfeldzug. Du nimmst Besitz, was der Feind besetzt hat und sagst, Feind, raus mit dir! Raus mit dir! Du befiehlst und du jagst ihn mit dem Knüppel. Du musst nur etwas in der Hand haben. Und du jagst ihn zum Teufel. Den Teufel selber unter Umständen. Du entmachtest den Feind. Du machst ihm seine Ansprüche streitig. Das gehört Jesus und das gehört mir, das gehört dem Bruder, das gehört der Schwester. Und du hast kein Recht darüber zu verfügen. Weg mit dir. Weiche. Genau. Widerstehe dem Teufel, dann flieht er von euch. Und das ist in dem Moment, wo die Herrlichkeit Gottes, der Geist des Herrn auf deinem Leben kommt, bist du ein Kämpfer Jesu Christi. Da stehst du wie dieser eine Held, also ich verstehe das manchmal nicht, vom David. David hat ja eine ganze Menge von Helden gehabt. Da steht er da mit dem Schwert und hat es dann mittendrin im Weizenfeld und der Gerstenfeld und hat mit dem Schwert alle Philister vertrieben. Der hat so um sich geschlagen. In dem Augenblick, wenn der Herr dein Herr ist, dann schlägst du nur um sich und jagst die Philister zum Teufel. Ich sage das jetzt mal so. In die Hölle, dort gehören sie hin. Denn die Hölle ist für den Teufel und den Antichristen und alles, was ihm anhängt. Weißt du, du entmachtest den Feind. Wenn der Geist Gottes auf deinem Leben ist, dann bist du auf dem Zug, wo du den Feind entmachtest. Wo du seine Ansprüche streitig machst. Wo du ihn kopfüber rausschmeißt. Freund, wie bist du da reingekommen? Was willst du da? Was hast du hier zu suchen? Weißt du, das ist unsere Beschäftigung mit dem Teufel. Ihm zum Fenster rauszuwerfen. Nicht zur Tür. Schön rausleiten. Von wegen. Das ist viel zu sanft für den. Das hat er nicht verdient. Viele Christen verstehen nicht, warum sie so viele Kämpfe in ihrem Leben haben. Die glauben, wenn sie Kinder Gottes wären, sie leben im Schlaraffenland. Puh, du bist im falschen Film. Wenn du Kind Gottes geworden bist, übernimmst du die Herrschaft und die Kontrolle über den Feind. So wie Jesus. Aus dem Wasser raus und der Geist Gottes führte ihn in die Wüste und dann kommt der Versucher. Dann widerstehst du und überwindest jede Versuchung. Egal wie. Auch wenn du Steine klopfen musst. Oder was du sonst noch anstellen musst. Übernimmst du die Kontrolle über den Feind und weist den Feind in Schranken. Weißt du, dann hältst du ihn kurz. Ich musste mal so einen dicken, fetten Köter, einen Hund, das hat mein Vater gekauft, und der konnte das nicht nach Hause bringen, hat mich hingeschickt, ich sollte hingehen, bin da hingelaufen, 3-4 Kilometer, und dann soll ich den Hund abholen. Ich habe gedacht, das wäre so Hühnchen, aber das war ein richtiger Köter. Puh, als ich den gesehen habe, der hat schon gekläfft, Speichel ist ihm aus dem Maul rausgekommen, als er mich gesehen hat, war angebunden, und ich habe gedacht, und ich soll diesen Köter nach Hause bringen, mein Herr. An Gott habe ich nicht geglaubt, aber du, ich habe mein Herz verloren, und ich soll den Köter nach Hause bringen. Und dann habe ich gedacht, kann ich das? Und er war bald größer wie ich, ich war vielleicht so 10 Jahre alt. Ich muss den Köter nach Hause bringen. Und dann hat er den Hund angebunden an der Leine und geguckt, dass er nicht sich aushängt. Eingehängt und gesagt, du halt ihn immer kurz. Und ich habe immer kurz gehalten und er hat immer geguckt. Und dann, wenn ich Halt gemacht habe, habe ich gesagt, Platz, hat er schön Platz genommen. Der ist mir gefolgt. Ich habe gelernt, du musst den Hund, den Feind, den Teufel kurz halten. Dem gar nicht so viel Leine geben und so viel Spielraum geben und so viel Möglichkeiten zur Entfaltung geben. Kurz halten, Platz. Und er gehorcht auf ein Wort. Ich habe gedacht, Mann, guck mal an. Und er hat Respekt vor mir, ich war sein Herr. Entweder bist du der Herr über Luzifer und sein ganzes Heer, oder ist er der Herr über dich. Du musst nur sagen, Platz. Und die unsichtbare Welt gehorcht aufs Wort. Auch die unreine, auch die dämonische Welt. Denn die haben, wissen eines, was haben wir für Gericht verdient, weil wir Gott nicht gehorchen. Jetzt wollen sie gehorchen und jetzt können sie nicht mehr gehorchen. Und sie sind froh, wenn sie gehorchen dürfen. Wer es versteht, versteht's. Wer dich versteht, der lass es bleiben. So einfach mache ich das. Mit deiner Bekehrung bist du der Repräsentant Gottes in dieser Welt. Du hast dich für Gott entschlossen und du kannst den Feind kurz halten. Ich gebe euch Autorität über alle Werke des Feindes. Das ist das Leben in Herrlichkeit. Über alle Werke des Feindes. Nach deiner Bekehrung lebst du nicht mehr das alte Leben wie bisher oder wie deine Generationen vor dir gelebt haben, jahrhundertelang. Nein, du lebst jetzt ein ganz neues Leben. Du vergisst, was da hinten ist, wie Paulus sagt, und du lebst nach vorne. Du hast ein ganz neuen Kalender jetzt. Jetzt beginnt ein neues Jahr für euch. Für die Juden das Besondere, bei uns noch ein paar Monate später. Du lebst unter einer anderen Herrschaft. Dir kann der ganze teuflische Zauber nichts mehr anhaben. Satanisten können fuchteln, so viel sie wollen. Die können alle möglichen Zeichen und Symbole da ausbreiten und alle Flüche aussprechen. Nichts mehr greift, weil du unter einer anderen Herrschaft bist. Unter der Herrschaft Jesu Christi. Das ist die Herrlichkeit. Je mehr du Christus anschaust, desto mehr Autorität hast du. Desto mehr hast du Autorität. Viele Christen, die schauen immer nur in die Vergangenheit, früher, auf die Sünden der Väter. Ich vergesse, was da hinten ist. Mich interessiert der ganze Dreck, was mein Vater, Großvater, Urgroßvater und Urgroßvater, was der Adam angestellt hat, was die Nazis angestellt haben, das interessiert mich Dreck. Ich bin eine neue Kreatur in Jesus Christus. Ich bin eine neue Kreatur in Jesus Christus und die können mir alle gestohlen bleiben. Deshalb die ganze Ahnenforschung. Leute, der Teufel will uns mit Ahnenforschung beschäftigen. Oh, wer weiß, da könnte doch noch so Satansanbeter sein, noch so ein Spiritist, ein Okkultist. Nein, ich bin in Christus eine neue Kreatur, basta. Ich bin eine neue Schöpfung. Was will ich noch mehr? Weißt du, in der Antike, und das war immer so, bis nachher irgendjemand den römischen Kalender erfunden hat und den Papst und dann auch die Juden später noch ihren Kalender da gemacht haben. Und so weiter. Das alles, ursprünglich gab es keine Kalender in dieser Art und Weise, wie wir sie kennen. Das ist alles nur Einbildung und Fantasie. So wenn die Juden 5768 jetzt bald schreiben, das ist nicht wahr. Die haben sich auch so ein paar Mal verrechnet von der Schöpfung der Welt. Oder wir 2000 nach Christus oder 2008 nach Christus, stimmt auch nicht. Die Leute haben sich auch ein paar Jahre verhauen. So das ist alles nur Blödsinn, weil irgendjemand sagt, wir müssen Ordnung bringen. Die wahre Ordnung kommt, wenn Jesus in dein Leben kommt. Da bist du eine neue Schöpfung. Und es war immer so in der Antike, im Altertum war immer so, wenn ein neuer König die Herrschaft angetreten hat, ab diesem Moment begann die Zeitrechnung. Mit dem neuen König. Wenn Jesus der neue König deines Lebens ist, ab dem Moment beginnt eine neue Zeitrechnung in deinem Leben. Es gibt ein Einst und ein Jetzt. Einst war ich tot in Sünde und Übertretung. Einst war er verloren. Jetzt ist er eine neue Kreatur. Deshalb mit dem König, der jetzt die Herrschaft in deinem Leben, das Sagen in deinem Leben übernommen hat, beginnt eine neue Zeitrechnung, ein neuer Kalender. So, du musst dich gar nicht mehr zurückschauen, was es auch vorher war, die ganze Ahnenforschung. Du hast eine zukünftige Herrlichkeit. Dein ist das Reich, dein ist die Kraft und dein ist die Herrlichkeit. Das Negative, und ich sag dir, du musst was dagegen tun, gegen das ganze, den ganzen Pessimismus, das ganze negative Zeug um dich herum, das dich krank machen möchte und so weiter. Du musst in die Herrlichkeit Gottes hineinkommen. Das Negative kommt von selbst, dafür musst du dir nicht sorgen. Ich sorge, ich bete nicht, Herr, schick das Negative in meinem Leben. Schick mir Probleme, die kommen von selber. Ich bete nicht, Herr, schick mir ein paar Krisen, ich brauche wieder schon welche, damit ich was zu tun habe. Herr, schick mir ein paar Ängste, bin so sicher, fühle mich so wohl. Die kommen alle von selbst, das Negative, das Teufelszeug kommt alles von selbst. Unkraut wächst von selbst und du fragst, Mensch, wo kommt das alles? Wie entwickelt sich das alles? Wie gedeiht sich das alles? Krank wird man von selbst, da musst du nichts tun. Für Gesundheit musst du was tun. Fallen tun wir von selbst. Aufstehen musst du selbst, musst du was, wenn du aufstehen willst, dann musst du dich anstrengen, etwas zu tun. Zweifeln. Weißt du, zweifeln, da musst du nichts tun, das kommt von selbst. Plötzlich kriegst du blöde Gedanken irgendwo her. Aber glauben zu können, da musst du etwas tun. Verloren gehen wir von selbst. Aber um gerettet zu werden, musst du etwas tun. Das ist das Geheimnis. Paulus sagt in Epheser 5, Vers 8, einst, ihr wart einst im Dunkeln, jetzt seid ihr im Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Einst wart ihr im Dunkeln und dann heißt es weiter, lebt nun auch als Menschen, die im Licht stehen. Lebt in der Herrlichkeit Gottes. Wir bestimmen unser Leben, wie wir leben. Nicht Gott, nicht der Heilige Geist, nicht die Kirche, nicht die Religion. Du bestimmst, wie du lebst, als Sieger oder Verlierer. Wir bestimmen den Ablauf unseres Lebens. Du kannst dein Leben verkürzen oder verlängern. Das liegt in deiner Hand. Lies 1. Korinther 11. Weil die meisten den Leib des Herrn nicht erkennen, deshalb sind sie vorzeitig gestorben. Deshalb sind sie krank und deshalb sind sie schwach. Wenn du den Herrn richtig erkennst, hast du ein langes Leben. Wir bestimmen den Rhythmus unseres Lebens, wann ich aufstehe und wann ich schlafen gehe und was ich esse und was ich nicht esse. Wir bestimmen den Verlauf unseres Lebens, wo wir wohnen und so weiter. Wir müssen nur sagen, so der Herr will und wir leben. Aber wir haben es in der Hand. Wir müssen ausleben, die Träume. Wir können ein Leben der Bedrückung führen, uns mit diesem ganzen dummen Zeug belasten oder wir können sagen, alles weg mit ihm. Wir wollen auf den Herrn schauen. Wir wollen dem Herrn nachfolgen. Belastungen kommen von Lasten und ich möchte euch warnen. Leute, dank bei uns hatten wir so einen Spruch irgendwo zu Hause gehabt, danke Gott für jede Last, die der Herr dir nicht aufgeladen hat. Danke Gott für jede Last, die er dir nicht aufgeladen hat. So viele Leute laden sich Lasten auf, die Gott ihnen nicht aufgeladen hat. Denen er keinen Auftrag gegeben hat, trag das und trag dies und trag jenes. Aber weißt du, du bekommst Belastungen, wenn du nach allem Möglichen greifst. Da will ich dabei sein, das will ich gesehen haben, was haben sie da gesagt? Und wenn du überall da nur hinterher rennst und so weiter und dich belastest mit allem möglichen Zeug, wenn Gott will, dass du erfährst, wirst du erfahren. Weißt du, wir belasten uns, wenn wir alles haben wollen. Je mehr du hast, desto mehr Arbeit hast du. Da abstauben und da abstauben und da abstauben und dann bist du den ganzen Tag nur mit Abstauben beschäftigt. Aber stell dir mal vor, du hast nur ein Hemd, eine Hose, ein paar Schuhe. Da musst du nicht jeden Tag bügeln und plätten und was sonst noch was. Aber je mehr du hast, desto mehr Arbeit hast du. Weißt du, wir belasten uns, wenn wir uns überall einmischen. Und das ist, wie wir das Leben der Herrlichkeit zerstören und überall mitreden wollen. Viele sind nicht befähigt und berechtigt, sich mit okkulten Dingen zu beschäftigen. Aber wenn sie ihre Nase reinstecken, verbrennen sie ihre Pfoten. Das geht dich nichts an. Wenn es dich angeht, wirst du auch die Kraft und die Autorität haben, alles zu verkraften. Oder Seelsorge. Weißt du, viele Leute sind nicht für die Seelsorge geschaffen, aber die möchten so überall, was haben sie gemacht und wie oft und was weiß ich. Und das belastet, du kannst vielleicht manchmal ganze Nächte nicht durchschlafen. Und dann indem wir wieder so, und das verfolgt dich sogar noch unter Umständen. Wenn du alles mithörst, was die für Dreck und am Stecken haben und dich damit belastest, da wundere dich nicht, wenn du dann schlaflose Nächte hast. Lass dich entlasten, misch dich nicht überall rein. Du bist auch nicht für alles verantwortlich, musst dich nicht für alles verantwortlich fühlen, wenn da irgendwo was passiert. Oder überall mitreden oder in allem Recht haben und Recht machen. Das Schlimmste bei Deutschen ist, sie wollen allen Recht machen, sind so autoritätsgläubig. Allen Recht machen. Dem Bischof Recht machen, der Regierung Recht machen, der Sekte Recht machen, alle möglichen Recht machen. Und überall dazugehören. Danke Gott für diese Lasten, die der dir nicht auferlegt hat. Belaste dich nicht mit dem Plunder dieser Welt. Leb im Licht Gottes als Heilige. Weißt du, was Heilige sind? Heilige sind Menschen, die alles verschenken. Also wenn ich so Heilige in der Kirchengeschichte anschaue, Franz von Assisi, alles verschenkt, wir brauchen nicht das Reich, was wir anhaben, auch das ist noch zu viel. Nein, die haben das alles verschenkt und die haben andere glücklich dabei gemacht. Oder Buddha, ich kann auch Buddha nehmen, wenn ihr nicht Franz von Assisi wollt. Ebenfalls die gleiche Richtung. Verschenken, gar nichts für sich behalten und du lebst glücklich und du kriegst Erleuchtung und du kriegst Leben. Du wanderst im Licht, wenn du dich verschenkst, anfängst zu verschenken. Paulus sagt weiter, ich glaube, darum rede ich auch. Du musst mehr glauben und dann kannst du auch mehr reden und mitreden und bezeugen und bekennen. Und Paulus sagt noch im Römer etwas Interessantes, das ich möchte nur zitieren. Und haltet euch dafür, das über die Taufe, wo er spricht, dass ihr der Sünde gestorben seid. Und haltet euch dafür, dass das muss ich machen, das macht nicht der Heilige Geist für mich. Ich muss dafür halten, Johannes, du bist der Sünde gestorben. Ihr habt Zeitlang, ich habe Probleme gehabt mit ein paar Sachen in meinem Leben und habe meinen Bruder gefragt und er gemeint, was kann man machen, um erfolgreich und siegreich zu sein? Dann hat er gesagt, du bist doch getauft. Ja, habe ich gesagt, das bin ich getauft. Dann solltest du dem Teufel immer wieder deinen Tauftag und deinen Taufspruch vorhalten. Und wenn der Teufel mich attackiert hat und angegriffen hat, habe ich gesagt, Teufel, komm mal her. Hier ist mein Tauftag, hier ist mein Taufspruch, ich bin ein Eigentum Jesu Christi und du hast in meinem Leben nichts zu sagen. Und ich habe Ruhe gehabt. Das ging 5, 6 Mal, vielleicht auch 10 Mal. Und ich habe meinen Frieden gehabt. Du hast nichts zu sagen. Taufe ist Herrschaftswechsel. Ich gehöre Jesus und nicht mehr dieser Welt. Ich bin der Welt gestorben. Mich gibt es nicht mehr. Bei dir. In deinem Register kannst mich nicht mehr mitführen. Und mich auflisten. Ich bin im Buch des Lebens eingetragen. Und immer wieder musste ich vorhalten, mir selber vorhalten. Und mir selber bewusst machen, ich bin getauft. Und die Taufe ist Politikum, Herrschaftswechsel, Leute. Ist so ein wichtiger Tag, ist wichtiger wie dein Geburtstag. Die Taufe. Du hast einen Bund mit Gott geschlossen und Gott hat mit dir einen Bund geschlossen. Und du stehst unter der Herrlichkeit Gottes. Du stehst unter dem Schutz Gottes. Das ist die Bedeutung deiner Taufe. Dich darf niemand antasten. Die meisten sind sich gar nicht bewusst ihrer Taufe. Die denken, das ist so ein bisschen Abwasch. Nein, das ist mehr als Abwasch. Mehr als ein bisschen nass werden für ein paar Minuten. Die Taufe ist so eine heilige Handlung, eine bewusste Handlung. Ich gebe mein Leben in den Tod Gottes, in den Tod dieser Welt. Ich vergrabe, das ist meine Beerdigung. Ich plane meine Beerdigung sehr bewusst dann und so weiter. Und ich bin gestorben, mich gibt es nicht mehr. Und wenn es dich nicht mehr gibt, darf und kann dich nichts mehr ärgern. Darf und kann dich nichts mehr beleidigen. Wenn es dich nicht mehr gibt, dann darf dich nichts mehr kränken. Deshalb wirst du auch nicht mehr krank als Kind Gottes. Darfst nicht mehr krank werden. Aber weil du noch nicht gestorben bist, dein alter Adam und deine alte Eva, die schwimmen immer noch und plätschern und so weiter, sind immer oben. Du musst gestorben sein. Und wenn du gestorben bist, kann der Feind dich nicht mehr attackieren. Bist du dir bewusst, deine Herrschaft? Du lebst in der Herrlichkeit, im Reich Gottes. Das ist die Versetzung. Taufe ist die Versetzung von hier nach drüben. Und wenn du nicht getauft bist, dann fehlt dir noch was Entscheidendes. So. Nun lebt als Menschen des Lichts und haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben ist. Und dann heißt es weiter, und lasst die Sünde nicht in eure sterblichen Leiber herrschen. Die Sünde möchte uns herrschen. Weißt du, die möchte Kontrolle übernehmen. Dann klopf Steine, trag Steine, geh auf den Baum. Vielleicht hast du so viele Probleme, dann melde dich dort bei dem Bruder in der Firma, er möchte auch mitarbeiten, um den Druck einfach ein Ventil, ich brauche ein Ventil, um das abzulassen. Lasst die Sünde nicht in eure sterblichen Leiber herrschen. Das liegt an mir, nicht an lieben Gott. Der liebe Gott macht gar nichts an mir. Er hat mir Autorität gegeben, er hat mir Vollmacht gegeben und ich darf auf Schlangen und Skorpione treten im Namen des Herrn. Ich darf, wenn ich was Giftiges trinken, wird es mir nicht schaden. Ich darf groß denken. Leben der Herrlichkeit. So, wir fahren weiter fort. Lebt nun als Menschen, die im Licht stehen. Lebt nun als Menschen der kommenden Herrlichkeit. Und du allein bestimmst, wo du in der Herrlichkeit lebst und wie du in der Herrlichkeit lebst. Ob in einer verdorbenen Vergangenheit, ob du dich damit beschäftigst und dich rumschlägst und früher, da war alles noch viel besser, früher. Vergiss, du bist jetzt hier und heute. Weißt du bestimmst, ob du in deiner Sturheit verharrst oder ob du dir was sagen lässt vom Herrn. Weißt du, ich habe aufgehört, weißt du, ich teste Menschen, wenn jemand zu mir fragt, dann frage ich immer wieder, willst du die Wahrheit wissen? Ich kann dir auch eine Lüge erzählen und kann dir eine Halbwahrheit erzählen oder vielleicht auch gar nichts erzählen. Und so weiter. Und dann, wenn die Leute sagen, ich will die Wahrheit hören, dann prüfe ich, sind sie wirklich bereit, die Wahrheit zu hören? Die meisten sind nicht bereit, die Wahrheit zu hören. Wenn du denen was sagst, tun sie doch nicht. Im Gegenteil, machen sie genau das Gegenteil. Deshalb meistens sage ich gar nichts. Aber ganz bewusst, deshalb seid nicht böse, wenn ich euch vieles nicht sage. Warum? Weil wir müssen reif werden für die Botschaft. Reif werden für die Veränderung. Und willig. Und zwar, die Jünger konnten es nicht begreifen und viele, Petrus konnte auch nicht begreifen, bis der Heilige Geist nicht kam. Du musst das Zeugnis des Heiligen Geistes haben, dann lässt du dich gerne korrigieren. Dann lässt du dich gerne was sagen, sonst verstehst du nicht. Also, du allein bestimmst, ob du was verstehst oder nicht. Entweder machst du oder machst es nicht oder lässt den Irrweg und so weiter, lässt dich korrigieren. Das liegt immer an dir und an mir selber. Lukas Kapitel 11, 35, 36 und so weiter. Nun gib Acht, dass dein inneres Auge, dein Herz nicht blind wird. Wenn du den Herrn anschaust, wirst du sehend. Wenn du von dem Herrn wegguckst, werden deine Augen geblendet, mehr und mehr, und du wirst blind. Du sagst, da ist was, ich spüre. Ich spüre, der Herr ist irgendwo hier in meiner Nähe, aber du siehst den Herrn nicht. Deshalb, nun gib Acht, dass dein inneres Auge, dein Herz nicht blind wird. Blind wirst du von selbst, da musst du nichts tun. Du musst nur Augen zumachen, am Schluss bist du blind. Für Blindheit musst du gar nicht viel tun, es kommt automatisch. Vers 36, Lukas 11. Wenn der ganze Mensch im Licht steht und nichts mehr an ihm dunkel ist, dann ist er so hell, wie wenn das Licht der Lampe direkt auf ihn fällt. Wenn du im Licht stehst, bist du selbst das Licht und in deinem Leben gibt es keinen Schatten. Was ist das Licht? Gut, dass du fragst. Johannes Kapitel 17, 22 und 23, da ist das hohe priesterliche Gebet. Und dann sagt Jesus, er ist das Licht der Welt. Und er sagt hier, ich habe ihnen die gleiche Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie so untrennbar eins sind wie du und ich. Ich lebe in ihnen und du lebst in mir. Das ist das Licht. Ich lebe in ihnen und du lebst in mir. Das Leben Jesu in dir, das ist das Leben der Herrlichkeit. Das ist das Licht der Herrlichkeit. Das ist das Licht des Himmels. Viele, die sich nur mit der geistlichen Welt beschäftigen, sind keine wahren Christen. Die müssen Jesu Licht in ihrem Leben haben. Gott sucht keine frommen Konsumenten. Konsumenten scheitern am Tor der Herrlichkeit, die kommen nicht weiter. Sie sind zwar ausgezogen aus Ägypten, sie haben Ägypten verlassen, sie haben die Plagen hinter sich und so weiter, sie haben die Wunder Gottes erlebt und so viele Israeliten haben die Wunder Gottes erlebt, gehabt, aber wie viele sind reingekommen ins gelobte Land? 2 Millionen sind ausgezogen. Und weißt du, wie viele eingegangen sind ins gelobte Land? 2 von 2 Millionen. Viel, ha? Sehr viel. Unheimlich viel. 2 von 2 Millionen. Sind eingegangen ins gelobte Land. 2 von 2 Millionen. 2, die wirklich Gott glaubten, vor nichts zurückschreckten, einen ganzen Geist hatten 2, die Gott alles zutrauten und alles andere war nur fromme Schmarotzer. Wegen Brot und Schutz und sonst was sind sie da mitgelaufen. Die anderen waren keine Draufgänger, nur die 2. Deshalb, das gelobte Land, die Herrlichkeit Gottes ist nichts für Schmarotzer, fromme Schmarotzer, sondern für Eroberer, die sagen, wir wollen, gib mir dieses Gebirge, wie Kaleb es gesagt hat. Feiglinge werden die Herrlichkeit Gottes nicht erreichen. Weichlinge, Verwöhnte, so Muttersöhnchen werden das Reich Gottes nicht sehen. Enttäuschte werden das Reich Gottes nicht ererben. Also die immer nur verzagt und Ungläubige sind und so weiter, die werden das Reich Gottes nicht sehen. Lies immer Offenbarung, da steht alles drin. Reich Gottes ist etwas für Visionäre, für Entschlossene, Entschiedene. Und ich meine, Reich Gottes ist die ganze Herrlichkeit der Thron und alles drumherum. Reich Gottes ist für Menschen, die selbst in kritischen Zeiten noch irgendetwas unternehmen und sagen, wir lassen uns hier nicht unterkriegen. Die sogar in Zeiten der Not noch sehen und etwas unternehmen. Das sind Eroberer. In 1. Petrus Kapitel 4, Vers 2 und bis 14, streift es nur schnell. Meine Lieben, wundert euch nicht über die harte Probe, die wie ein Feuersturm über euch gekommen ist. Du sollst dich nicht wundern. Du sollst dich überhaupt nichts wundern in deinem Leben. Wenn Probleme, Krisen kommen, dich nicht wundern. Sie kann euch nicht, diese Feuerproben, sie kamen nicht unerwartet zu euch. Sie können euch nicht unerwartet treffen. Das ist keine Überraschung. Denn ihr leidet ja nur etwas von dem mit, was Christus gelitten hat. Freut euch darüber, denn ihr sollt auch an seiner Herrlichkeit Anteil bekommen. Wenn du leidest, bekommst du an der Herrlichkeit Jesu teil. Wenn du für Jesus leidest, wenn du für deine Dummheit leidest, vergiss es. Aber wenn du für Jesus, weil du Jesus lieb hast, weil du Opfer bringst zu dem Herrn und weil du aus Liebe etwas tust und Menschen was Gutes tust und Menschen segnest und so weiter, wenn du deswegen leidest als Diener des Herrn, als Knecht des Herrn und Sohn des Herrn und Kind des Herrn, dann ist der Lohn groß, dein Anteil an der Herrlichkeit. Deshalb, die Bibel sagt, niemand leidet als Dieb, als Faulpelz oder Schmarotzer oder was es sonst auch ist. Wenn wir leiden, dann nur um Jesu Willen. Dann nur um Jesu Willen. Und die Frage ist, leidest du um Jesu Willen oder nur aus deinem Prestige, dein Ansehen, deine Anerkennung? Wenn du leidest, bist du selber schuld. Dann musst du auch selber kämpfen. Dann heißt es, dann sollt ihr auch an seiner Herrlichkeit Anteil bekommen und dann werdet ihr erst recht von Freude und Jubel erfüllt sein und ihr dürft euch glücklich preisen, wenn ihr beschimpft werdet, weil ihr euch zu Christus bekennt. Wenn du nicht outest, dich nicht zu Jesus bekennst, dann wird dich auch niemand beschimpfen, dann hast du ein friedliches Leben. Aber du hast den Anteil des Jubel und Freude nicht. Dann ist euer Geist Gottes, ist der Geist Gottes, der in euch die Herrlichkeit hervorruft. Also wenn sie euch beschimpfen wegen Jesus, und leidest du wegen Jesus? Auf uns muss der Geist der Herrlichkeit ruhen. Und das ist, was der Petrus hier sagt, der Apostel. Wir müssen voll des Geistes der Herrlichkeit sein. Der Geist Gottes ist ein Geist der Herrlichkeit, verherrlicht Jesus. Und damit beginnt das ganze christliche Leben. Das Geist der Kraft. Und wenn dieser Geist auf deinem Leben ist, dann wagst du das Unmöglichste für den Herrn. Der Herr wird helfen, der Herr wird mir zur Seite stehen. Dann gehst du neue Wege, dann setzt du Zeichen. Und weißt du, was Zeichen ist? Dann machst du eine Kerbe, das ist ein Zeichen. Ich habe in Heilbronn einen Bettler gehabt und ich habe mich gewundert, warum kommen die gerade zu mir. Das Nachbarhaus gehen sie nicht, aber in mein Haus, wo ich wohne. Und dann habe ich einen Penner mal gefragt, sag mal, hör mal, warum kommst du immer zu mir, warum gehst du nicht zum Nachbar, der hat auch Brot. Und dann sagt er, weißt du, da ist an deinem Haus eine Kerbe, die musst du wegmachen und dann hast du Ruhe. Und habe mir die Kerbe zeigen lassen am Haus, habe die weggemacht und habe meine Ruhe gehabt. Weißt du, Zeichen setzen. Und unser Leben soll voller Zeichen sein, Signale, wo Gott repräsentiert wird. Das ist der Geist, der also Zeichen setzt. Das ist der Geist der Herrlichkeit. Plötzlich, da machst du ein markantes Zeichen. Hier hat Gott mich gesegnet. Bis hierher hat er mir geholfen. Bis hierher hat er mich durchgetragen. Bis hierher war er mit mir. Der Geist der Herrlichkeit, der Geist der Offenbarung. Johannes Kapitel 6, Vers 63. Der Geist, dieser Herrlichkeitsgeist macht lebendig. Das ist etwas, was der Heilige Geist schafft, lebendig. Alles Menschliche ist dazu nicht fähig, aber die Worte, die ich zu euch gesprochen habe, sind geisterfüllt und bringen das Leben. Das ist der Geist der Herrlichkeit. Wenn Gott zu einem plötzlich redet, Johannes 6, 63, das ist diese Herrlichkeit, die über einen kommt. Der Herr hat zu mir gesprochen, der Geist der Herrlichkeit. Die kommende Herrlichkeit wird ausgerufen und proklamiert, verkündigt. Jesaja Kapitel 42 möchte ich dir weitergeben. Die kommende Herrlichkeit ist das Kommen des Reiches Gottes. Dein Reich komme. Und das Reich Gottes kommt wie bei einer Gebärenden, Schwangeren. Die Frauen können das bezeugen, wie das funktioniert. Plötzlich kommen die Wehen aus dem heiteren Himmel. Zwar berechnet alles, weiß ganz genau, wann sie kommen sollen ungefähr. Manchmal kommen sie nicht, aber dann kommen sie trotzdem. Kannst nicht verhindern, du möchtest gerne verhindern, geht's nicht. Der Herr kommt und niemand kann es verhindern. Jesaja 42, Vers 14 und Vers 16. 16 ist immer Krieg und Kampf. Der Herr sagt, ich habe lange geschwiegen. Gilt vielleicht für dich auch. Und manchmal denkst du, warum schweigt Gott? Ich habe lange geschwiegen und auf das Aufrufen meines Volkes, auf das Rufen meines Volkes nicht geantwortet. Ich habe mich gehalten, sagt der Herr, zurückgehalten, aber jetzt kann ich nicht mehr länger warten. Es geht mir wie einer Frau, die in den Wehen kommt. Ich stöhne und keuche, stell mal vor, Luft und dringe nach Luft. Mit meinem glühenden Atem dörre ich die Berge und Hügel aus und alles Grün darauf verdorrt und die Teiche trocknen aus und alle Gletscher, würde ich sagen, schmelzen. Das ist der wahre Grund der Klimakatastrophe, dass die Teiche austrocknen bzw. die Gletscher schmelzen. Und dann nehme ich mein blindes Volk, meint Israel damals, aber Gottes Volk heute ist auch nicht besser. Und dann nehme ich mein blindes Volk, das keinen Weg mehr weiß, keinen Ausweg mehr weiß, an die Hand und führe es. Das Dunkel, das vor ihm liegt, mache ich hell und räume alle Hindernisse beiseite. Das werde ich ganz sicher tun und mich nicht davon abbringen lassen. Das ist, wie Herrlichkeit aussieht. Gott lässt sich nicht abbringen. Heute Morgen habe ich selig geschlafen und plötzlich predigt mir ein Engel eine Botschaft oder erlebe ich eine Botschaft. Ich sage die Geschichte ganz kurz, was war. Ich sehe mich im Geist in Amerika auf einer Pastorenkonferenz, riesiges Zelt, also Camp-Meeting, so Lagerversammlung. Und ich bin auch dort nur als Gast, sitze dort irgendwo in der ersten Reihe. Und plötzlich sagt der Veranstalter, Bruder, du kommst aus dem Ausland, bring uns bitte eine Botschaft. Oder hat Gott dir auch eine Botschaft gegeben? Hast du eine Botschaft? Du kommst aus Ausland, sag uns was. Und so weiter. Ich war nicht darauf vorbereitet, ich war nur Gast dieser Konferenz. Und während er mich aufrief, stehe ich plötzlich auf und sage, Herr, was soll ich sagen? Herr, gib mir ein Wort. Und ich bat Gott plötzlich über ein Wort, hatte aber gar kein Wort. Ich stand, aber ich hatte kein Wort vom Herrn in diesem Bild. Dann stand neben mir ein Engel in meiner Größe, eine Person, und er sagt, geh nach vorne, lass dich nicht abhalten und sagt meinem Volk. Und das habe ich mitbekommen, das habe ich auch aufgeschrieben gleich und so weiter. Sagt dem Volk Gottes, was die Voraussetzungen für Gottes Herrlichkeit ist. Und das muss ich euch auch hier weitergeben. Es geht natürlich über die ganze Welt, auch im Internet. Und der Engel gab mir ein Stichwort, während er so neben mir stand, Emptiness, also Leere. Emptiness und so weiter. Ich soll, also das Stichwort, das Gott mir gab, war Emptiness, also Leere, und ich war so erschrocken, Leere, was soll ich darüber sagen, über dieses Wort Emptiness, als ich das hörte, und dann sagte ich, Gott hat mir ein Wort, ein Stichwort gegeben für diese Konferenz, Emptiness, Leere. Und da, während ich das Wort aussprach, plötzlich war die Salbung da, plötzlich spürte ich, also, und fing ich an zu predigen mit lauter Stimme. Und als ich dann aufwachte, war ich heiser sogar, so laut wurde ich gepredigt. Also ich habe, so war ich ergriffen. Und er sprudelte aus mir raus und ich weiß noch, was ich sagte, nur so ein paar Stichworte. Und ich sagte, Gottes Herrlichkeit zieht erst ein, wenn wir leere und gereinigte Herzen sind. Das war eine Botschaft, was ich brachte. Und wir müssen ganz leer werden von uns, ganz leer werden von unseren Werken und ganz leer von unserer Weisheit, Menschenweisheit. Es war eine Pastorenkonferenz. Also die haben, was die dort gesprochen haben, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall, es ging um Theologie irgendwie, Gemeindebau, Gemeindewachstum. So, das war diese Konferenz. Und dann hat Gott mir weiter gesagt, unsere Köpfe sind voll von Gott, doch das ist viel zu wenig, wenn die Köpfe voll von Gott sind. Unsere Herzen müssen voll von Gott werden. Das war so die Botschaft, die Gott mir von diesem Stichwort Emptiness, plötzlich sprudelt es, plötzlich ging das und so weiter. Wir müssen voll werden von Gott und von seinem Geist. Und ich bin also heiser aufgewacht, ich muss also so mächtig gepredigt haben dort in der Versammlung, das ist also wirklich. Und dann habe ich etwas erlebt, während ich dort predigte und so weiter, da stand einer nach dem anderen auf und ging raus vorm Zelt. Und das Zelt war so aufgerollt, also man konnte sehen und haben draußen Zigaretten geraucht und Witze gemacht und sich unterhalten. Und nur ein paar Dutzend von 1000 Leuten oder sowas im Zelt waren, nur ein Dutzend oder eine kleine Teil, die blieben und die fingen an zu schluchzen, aber nicht zu schluchzen vor Traurigkeit, sondern irgendwie, ja, vor dem Herrn, sie waren auf den Knien, so wie die Rumänen knien immer nach vorne, die Knien, also nicht so wie die Deutschen, die knien auf dem Stuhl und stützen sich und fallen, damit sie nicht umfallen, die Rumänen knien also Richtung Prediger, Richtung so und so, so knieten sie dort, wie die Rumänen knien und die schluchzen und so weiter und die anderen qualmten draußen und quatschten draußen, also das war und so weiter, das hat gar nicht interessiert. Und dann passiert etwas Interessantes, dann verschwand einer nach dem anderen und die zusammen gebetet haben, die gingen in eine ganz andere Richtung. Und was Gott mir gesagt hat, Kinder Gottes, in der letzten Zeit, in der nächsten Zeit, wird im Volk Gottes, egal wo, ob Amerika oder Deutschland oder vielleicht auch wir selber, wird eine große Spaltung kommen zwischen denen, die nur quatschen und qualmen, und zwischen denen, die Gott suchen von ganzem Herzen und ganzer Seele. Emptiness, Leere, Leere. Nicht nur, dass wir voll von Bibelsprüchen und Bibelweisheiten und Bibellehre sind, wir müssen voll vom Heiligen Geist werden. Das ist, was Gott mir gezeigt hat. Und Gott zeigte mir weiter, wenn die Herrlichkeit Gottes kommt, wird es eine Spaltung im religiösen Lager geben. In dem ganzen religiösen Lager, Charismatiker, Pfingstler, Katholiken, Protestanten, egal. Da wird noch ganz großes Durcheinander sein. Und die anderen werden erleben die Herrlichkeit des Herrn. Und die sind geschlossen wie ein Mann. Die haben sich nicht einmal von den anderen verabschiedet. Normalerweise auch von der Pastorenkonferenz ist, man grüßt sich, man verabschiedet, jeder geht so seinen Weg. Die, die draußen gequalmt haben. Und für mich ist Qualmen ein Zeichen also für Weltlichkeit. Also weltliche Christen sollen nicht rauchen, die sollen brennen. So, und das ist also für mich dieses Zeichen gewesen. Die qualmen da draußen, unterhalten sich und so weiter, während drin der Herr um sein Volk ringt und kämpft. Und dann bin ich aufgewacht und ich war heiser. Und ich habe gesagt, Herr, was ist das? Ich sehe die kommende Herrlichkeit. Es wird nicht alles sein, die die Herrlichkeit Gottes erleben. Es wird vielleicht eine Handvoll sein, die die Herrlichkeit Gottes erleben werden. Ich möchte bei dieser Handvoll sein. Auch wenn wir uns heiser gebetet haben, heiser gesungen haben, heiser gepredigt haben, heiser geglaubt haben, ich möchte bei dem Volk Gottes bleiben. Und das hat mich so bewegt, dass nur so wenige von diesen durchlauchten Leuten Interesse haben für Gott. Und nur Quatsch und so weiter, das geht mir nichts an. Betrifft mich nicht, es betrifft uns alle. Der Herr kommt, Maranatha, macht euch bereit. Und seine Herrlichkeit kommt mit ihm. Und wer da hört, der spreche, komm. Und wer da will, der komme. Der darf kommen. Lass uns aufstehen und lass uns in die Gegenwart Gottes gehen. Wir wollen den Herrn anbeten. Weißt du, wir wollen ihn suchen. Du kannst auch rausgehen und draußen qualmen. Du kannst auch jetzt machen. Vielleicht betrifft es auch diese Versammlung. Spielt mir keine Rolle. Ich nehme auf keine Leute, auf niemanden Rücksicht. Weißt du, ich bin ein freier Prediger. Wir sind eine freie Gemeinde, wenn es einem nicht passt. Wir haben dort die Türen und die Fenster. Kannst du vom Fenster rausspringen, wenn du willst. Fällst nicht tief runter. Wir wollen Gott dienen. Ich will Gott dienen. Und ich möchte dabei sein, wenn der Herr die Seinen ruft. Und ich möchte bei den Erlösen sein. Und ich möchte bei denen sein, die heimwärts gehen und dem Herrn begegnen wollen, die den Herrn suchen. In dieser Welt gibt es so viele Menschen, die suchen alles Mögliche, bloß nicht den Herrn Jesus. Lieber Heiland, ich danke dir für die Gemeinde hier heute Morgen. Ich danke für die Christen, die gekommen sind, die Gott suchen. Halleluja. Und ich möchte nicht, dass das Wort Emptiness und Leere für die Kinder Gottes, für hier, für Berlin zutreffen. Herr, füll uns mit dem Heiligen Geist. Lass uns um den Heiligen Geist bitten. Und lass uns den Heiligen Geist suchen. Und lass uns sagen, komm, Heiliger Geist. Der Heilige Geist will eingeladen werden. Der Heilige Geist drängt uns sich nicht auf. Gott drängt sich niemand auf. Nein, niemand. Er will gebeten werden. Und er kommt, wo er eingeladen wird. Heiliger Geist, ich lade dich ein, komm in unsere Mitte, segne uns, erfülle diesen Tempel, Herr, bau diesen Tempel, bau diese Gemeinde selbst, Herr Jesus, es ist ja deine Gemeinde, es ist dein Werk, die Sache ist dein, an der wir stehen, Herr Jesus, und ich möchte einfach ein Segen sein und ich möchte, dass meine Geschwister gesegnet werden, auch durch die kommende Herrlichkeit, die du dieser Gemeinde hier ganz besonders versprochen hast. Herr, diese Gemeinde hat einen Sendungsauftrag, wir sind anders wie die anderen Gemeinden, diese Gemeinde hat einen ganz anderen Weg, ist einen ganz anderen Weg gegangen, neuen Wein und neue Schläuche hast du bereitgestellt, auch hier für Berlin. Herr, und wir haben einen Sendungsauftrag und wir nehmen unsere Berufung ernst und wahr. In Jesu Namen. Halleluja. Preis Gott. Wir beten den Herrn an. Halleluja. Und wer einfach Gott loben und preisen möchte, der darf das tun. Was für Lied haben wir denn?